Diese Geschichte ist für mich eine der geilsten in den letzten Jahren Handball-Bundesliga. Der Mann, der 4 deutsche Meisterschaften am Stück gewonnen hat. 4. Ich finde es immer noch unglaublich. Ich wollte die mir und euch unbedingt mal erzählen lassen. Heute ist es endlich soweit. Marius Steinhauser ist am Start bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der stärksten Liga der Welt. Präsentiert wird die heutige Folge wieder mal von der DKB, schon ganz langjähriger Partner und hat einen guten Grund. Ihr könnt ja bald wieder den DKB-Spieler des Monats wählen. Natürlich für den Oktober werden wir mit Marius auch kurz diskutieren, wer da eigentlich auf rechts außen so in Frage käme. Und ich bin übrigens Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Marius Steinhauser ist diesen Sommer von Flensburg nach Hannover gegangen, hat er sehr cool, finde ich, sehr genau erklärt, warum er diesen Schritt gemacht hat. Warum läuft es eigentlich in Hannover so gut? Riesenumbruch gehabt, so viele Spiele gegangen und gekommen. Warum funktioniert das schon so gut? Wie gewinnen die ganze Zeit? Der Frage gehen wir so ein bisschen auf den Grund. Dann natürlich dieser unglaublichen Geschichte von den 4 Meisterschaften in Serie. Marius lässt uns an allen nochmal so teilhaben, erklärt, was vielleicht unterschiedlich war, wie sie gefeiert haben. Auf diese Geschichte war ich einfach richtig heiß. Er erzählt uns aber auch von den totalen Tiefpunkten. Also der ist ja eh so eine Marke für sich. Der hat nur so 5 Jahre Jugendhandball gespielt. Und zack, dann war er auf einmal bei den Rhein-Neckar-Löwen Profi-Handballer. Krasse Geschichte. Wie hat er das geschafft? Und vor allem, der Traum ist dann fast zerplatzt. Nach nicht mal einem Jahr Profitum reißt ihm das Kreuzband 2-mal. Was hat er gemacht in dieser krass schweren Phase? Er hat es einfach angenommen und so Platz klingt das Beste draus gemacht. Kann er viel besser erklären, als ich es könnte. Wir werden von Jonas Hofmann hören, Fußballnationalspieler, einer seiner besten Kumpels, über die Liebe der beiden zueinander und über die Hassliebe von Marius Steinhauser und Henrik Pekerle, den der übrigens mal vermöbelt hat. Ja, der kleine Steinhauser, den großen Pekeler. Genau so war es wirklich. Ein total eloquenter, aufgeweckter, einfach ein angenehmer Typ. Viel Spaß mit Marius Steinhauser. Ist mal wieder ein Montagabend, also ich könnte ihn nicht besser verbringen. Ob das meinem Gegenüber genauso geht, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er da ist. Marius Steinhauser, servus.
Servus.
Marius, was stand heute so auf dem Programm? Was hast du bisher gemacht heute?
Wir hatten heute eigentlich einen freien Tag von unserem Trainer bekommen, weil wir am Wochenende ja am Samstag gegen Lemgo gewonnen haben. Der wurde dann aber versüßt in unserer App mit doch einer Laufeinheit. Von daher war ich erstmal ein bisschen laufen und sonst natürlich den Tag mit der Familie verbracht. Bei uns zu Hause ist auch viel los gerade. Wir haben vor einem Monat eine kleine Tochter bekommen, unsere zweite Tochter. Ja. Und Hund ist auch hier am Start und deswegen wird uns nicht langweilig auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Mensch, Glückwunsch. Habe ich hier auf dem Zettel gehabt vor kurzem. Ich wusste jetzt nicht, wie lange. Okay, einen Monat ist sie erst alt. Das heißt, die Nächte sind noch sehr kurz. Oder ist sie eine gute Schläferin? Oder wie läuft es gerade?
Nö, also die schläft echt gut. Also muss man echt sagen, also meine Frau macht es natürlich auch hervorragend. Sprich, ich komme zu meinem Schlaf und die Kleine trinkt auch sehr gut. Von daher ist das bis jetzt alles top.
Okay. Und wie viel Vatersein spielst du so? Wickelst du die Kinder auch mal oder lässt du das doch eher bei der Mutter? Was füllst du so aus an Vaterrolle?
Nee, ich bin da voll drin, muss ich sagen. Also ich finde es mega. Meine kleine Tochter, die ist natürlich jetzt, sage ich mal, gerade der Favorite auch von unserer größeren Tochter. Die will den ganzen Tag mit Küssen überhäufen und ich bin da natürlich so ein bisschen Vermittler, muss aufpassen, dass da nicht an den Händen gerissen wird und so. Aber natürlich... mit unserer großen Tochter Anouk, da wird viel gespielt, die ist immer auf Achse, hat auch schon ein paar Bälle in der Hand und auch ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber es macht Spaß. So langsam gibt es auch immer mehr zum Vorlesen. Da ist die Geduld jetzt auch ein bisschen mehr da, einfach da zu sitzen und mal zuzuhören, nicht direkt wieder ans Nächste zu gehen. Von daher, man wächst ja mit seinen Aufgaben und ich glaube, das macht einfach mega Spaß mit seinen eigenen Kindern zu sehen, wie die aufwachsen, wie die Fortschritte machen. Das ist schon cool.
Sehr, sehr geil. Und deine ältere Tochter ist wie alt?
Meine ältere Tochter, die ist im März 21 auf die Welt gekommen. Also sprich, die ist jetzt was...
Ah, okay, die ist ja auch erst anderthalb dann quasi.
Genau, anderthalb Jahre.
Oh krass, da habt ihr euch aber nicht viel Zeit gelassen zwischen den zwei Kindern. Das ist ja eigentlich fast so knapp, wie man es biologisch hinbekommen kann, oder?
Ja, genau. Also wir das war auch unser Ziel. Deswegen, wir wollten eigentlich Kinder, die relativ nah aufeinander sind. Und das war echt perfekt, dass es dann auch so klappt. Das ist natürlich ein Riesenglück und dass dann alles super läuft. Das war auch mega für uns und wir sind mega happy mit den beiden. Und ich glaube, wie gesagt, die Bude, die, ja, da geht's rund immer.
Das kann ich mir vorstellen, ey. Und dann, ich weiß nicht, ist immer eine relativ intime Frage, aber war es das oder sind noch weitere Kinder in Planung?
Ah, das ist eine gute Frage, ne? Am Ende des Tages sind wir jetzt natürlich erstmal happy mit den zwei, aber ja. Wir lassen uns da jetzt auch irgendwie nicht unter Druck setzen in dem Sinne, weil ja. Wir genießen jetzt erstmal diese Anfangszeit und schauen dann einfach weiter, wie es dann passt auch einfach. Ne?
Ja,
daher
cool.
Haben wir da jetzt nicht irgendwie eine Planung festgelegt, dass da so und so viele Kinder kommen müssen, aber ja, klar.
Ja. Ey, und jetzt kommt ja Anouk, hast du eben gesagt. Verdammt, ich habe vor ein paar Tagen mit irgendwem geredet und da hieß das Kind auch so. Ey, das schockiert mich jetzt schon wieder, dass ich nicht zusammenkriege, wer das war. Verdammte Axt. Das ist ja ein, hilf mir mal, das ist ja kein deutscher Name, sondern ein, ich hätte den irgendwie so nach Schweden, aber es stimmt nicht, nach französischer Name, bin ich da richtig?
Ja, also ich glaube, dass man denkt, das ist so französisch, weil das da auch, glaube ich, ein bisschen mehr oder häufiger vorkommt. Aber ich glaube, ursprünglich ist das so aus der Inuit-Sprache ein bisschen entstanden.
Ja, so klingt es für mich auch, ne?
Genau.
Ja. Wobei Inuit hat natürlich auch gar nichts mit
Eskimo-Sprache, ich weiß nicht sowas.
Genau, das ist ja sogar noch deutlich weiter Norden, was ich dann vielleicht mir mit Schweden ausmale. Also aus der Antarktis sozusagen habt ihr euch den Namen geholt.
genau. Ja, wir sind da ganz, ganz zufällig am Anfang, haben wir den Namen irgendwann mal aufgeschnappt, als wir noch jünger waren und der ließ uns dann irgendwie nicht los, sprich, der war dann so, wenn wir mal eine Tochter bekommen, dann heißt die Anouk auf jeden Fall.
Geil, okay. Ja, ach so, und die zweite heißt jetzt wie?
Die zweite heißt Amelia.
Okay, also zweimal mit A.
Genau, meine Frau heißt Annika, so.
Ach nee, okay. Also genau. AS, alle als Kürzel.
So sieht's aus. Einfach für mich, weißt du?
Muss hier nicht so viel merken. Okay. Weiß ich, ist das nicht eher verwirrend, wenn die Namen alle gleich anfangen? Ich glaube, ich hätte da meine Schwierigkeiten mit.
Ah, nee, ich glaube, das sind eigentlich relativ, auch als, nur weil der Anfangsbuchstabe gleich ist, trotzdem sehr unterschiedliche Namen. Anouk ist ja schon ein bisschen so härter von der Aussprache und Amelia ist ein bisschen weicher, so. Ja, das kann man, glaube ich, schon gut unterscheiden, aber bin mal aber gespannt, wenn sie älter sind.
Wieso?
Ja, wenn man dann sie ruft und man durcheinander kommt, weil man nur noch weißt du?
Ich sag dir, ich habe ja vier Geschwister und ich sage dir, das passiert Eltern irgendwann extrem häufig. Also mein Vater braucht inzwischen manchmal, ich habe zwei Brüder und er braucht regelmäßig drei Anläufe, weil er erstmal die anderen beiden Namen sagt, wenn er mich ansprechen will.
Das ist geil.
Also, passiert. Oh Gott, Marius, lass ein bisschen über das, du hast vorhin noch gesagt, dir wurde der Tag versüßt mit einer Laufeinheit. Jetzt weiß ich witzigerweise, dass du wirklich ganz gerne läufst. Das Thema kommt nachher nochmal, aber das war jetzt schon, du hättest schon lieber einen Tag frei gehabt, oder? Das verstehe ich schon richtig. Du freust dich nicht ernsthaft.
Das war spaßig gemeint, weil wir natürlich den Tag frei bekommen haben, weil wir eigentlich hatten wir heute Training gehabt. Und dann wissen wir natürlich auch, die Saison ist lang und so eine Laufeinheit tut natürlich auch gut, sage ich mal, um einfach den Erhalt der Konditionen zu fördern. Und ich glaube, unser Athletiktrainer weiß ja schon, was er genau macht. Aber ich glaube, jeder Spieler bei unserer Mannschaft hätte sich auch gefreut, wenn er jetzt da im Plan nicht eine Einheit gesehen hätte. Aber so ist alles gut. Ja.
Ja. Und das war aber wirklich ihr hättet Training gehabt und das war einfach ein Bonus, weil ihr das Spiel gegen Lemgo gewonnen habt.
Genau.
Okay, so arbeitet Christian Prokop also. Einmal ein Sieg und direkt gibt es einen Tag frei.
Nein, so würde ich es nicht sagen, aber ich glaube, du hast ja gesehen, es ging schnell wieder zurück. Ne? Wir haben direkt wieder Training bekommen.
Ja, aber da würde ich ihm ja auch sagen, was soll das denn jetzt? Also Training versprochen und dann trainingsfrei versprochen und dann doch laufen.
Da musst du mal mit ihm sprechen, ne? Vielleicht.
Ja, du bist doch der Kapitän.
Das stimmt,
du müsstest doch als der Kapitän sagen, Christian, so kannst du mit der Mannschaft nicht
umgehen. Nein, ich, also wie gesagt, ich glaube, er weiß da schon genau, was auch im Zusammenarbeit mit unserem Athletiktrainer, was wir da machen müssen. Und generell ist es ja so, solange man dann auch nicht in der Halle stehen muss, beziehungsweise mal dahin daheim auch Einheiten absolvieren kann oder im Fitnessstudio, ist es auch völlig eine schöne Abwechslung mal.
Aber habt ihr dann so Tracker oder wie wird nachvollzogen, ob wirklich jeder diese Laufeinheit gemacht hat?
Also erstens mal haben wir so eine App, wo man das schon rein eintragen muss und man muss auch den Lauf mehr oder weniger dem Athletiktrainer zukommen lassen. Also sprich per Foto von deiner Uhr oder App oder weiß der Geil.
Ah, okay. Dass er gucken kann, wie die Belastungswerte oder was
genau. Waren.
Sehr gut. Der gläserne Athlet.
Schön. So sieht's aus.
Marius, ihr habt ja echt einen richtig geilen Saisonstart hingelegt. Ich glaube, bei euch kann man so sagen, also zum einen ein Top-Start mit ganz vielen Siegen, die jetzt nicht selbstverständlich waren, mit nur zwei Niederlagen gegen Kiel und Flensburg, die wahrscheinlich trotzdem wehtun, weil sie zu Hause waren. Aber das Markanteste finde ich ja bei euch, ihr seid ja irgendwie so Adrenalin-Junkies, ne? Also dreimal mit einem Tor, jedes Mal hinten raus, dass jeder Nervenflattern kriegt. Findet ihr das geil? Stellt ihr euch selber gerne auf die Probe oder wo kommt das her?
Das stimmt, da hast du recht. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach, immer wenn wir nach dem Spiel mit den Zuschauern sprechen und so, die sagen alle, könnt ihr uns doch einfach mal früher erlösen. Aber ich glaube, uns geht es da genauso. Sprich, wir wollen ja eigentlich auch keine Spiele, die so eng sind und würden die gerne früher entscheiden. Aber ich glaube, das ist auch einfach der aktuellen Situation geschuldet, dass wir noch so viele neue Spieler haben und so einen Umbruch vollzogen haben jetzt auch im Sommer. Und wir haben eine super Mannschaft und die hat sich jetzt auch über die letzten Wochen immer mehr eingespielt und das merkt man auch im Training und auch wie gesagt in den Spielen und ich glaube, jeder Sieg tut uns natürlich auch enorm, enorm gut, auch dem Zusammenspiel, aber ich glaube, da ist halt einfach noch auch Potenzial nach oben, hört sich jetzt vielleicht auch krass an, weil wir natürlich auch schon viele Siege eingefahren haben, ich glaube, diese Konstanz und so, die weiterhin nach oben zu fahren, auch im Spiel weniger Phasen zu haben, wo wir in denen wir vielleicht einfach auch ein bisschen kopflos spielen oder den Ball vielleicht auch einfach zu leicht wegwerfen. Ich glaube, da strebt jeder von uns nach und ich glaube auch, dass wir diese Schritte weitermachen können. Aber wie gesagt, der Saisonstart war für uns sehr, sehr gut und klar, gegen Kiel war auch was drin, wenn wir mal darüber reden wollen.
Das hättet ihr echt gewinnen können, ne?
Na klar, das hätten wir gewinnen können, aber Kiel ist halt auch einfach abgezockt und mit denen muss man halt einfach bis zum Schluss rechnen. Das ist halt leider so.
Was war es am? Ist es echt nur die Ruhe in der Crunch-Time sozusagen? Oder was würdest du sagen, was hat euch unterschieden von Kiel in dem Spiel?
Boah, das ist eine gute Frage. Erstmal fand ich, dass das Momentum schon auf unserer Seite war in dem Spiel. Also wir haben ja mit vier Toren geführt und das war ja 10 Minuten vor Schluss, glaube ich, so circa. Aber wir haben dann, glaube ich, auch irgendwie vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe ja nicht selbst gespielt, aber ich habe so von außen gedacht, man hatte vielleicht auch irgendwie dann, so blöd es klingt, ein bisschen vielleicht auch Angst vor dem Sieg, ich weiß es nicht, aber Kiel ist auch einfach
gut. Geil, das ist ja
gut,
so ein typischer Sportreporter-Sprech eigentlich, aber es stimmt scheinbar manchmal wirklich, so Angst vor der eigenen Courage.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wie gesagt, ich kann ja nur sagen, was ich auch selbst gesehen habe. Ich fand, wir waren auch nicht die bessere Mannschaft, aber wir hatten das Momentum, wir haben gut gespielt. Und am Ende des Tages dann halt in dieser Crunch-Time ist Kiel halt mit Weltklasse-Spielern gespickt, die das Woche für Woche auch in der Champions League abliefern und so ein Dufniak, der haut dann halt dann am Ende rein, ne? Und wir haben halt dann ein oder zwei Chancen zu viel liegen lassen in so einer wichtigen Phase.
Erstaunlicherweise, wenn man ans Spiel vom Wochenende zurückdenkt, ja gar nicht gegen Niklas Landin, sondern ich glaube, Mirkwa war der euch ein paar Bälle weggenommen hat, die richtig wehgetan haben, ne?
So sieht's aus, ja. Der ist dann, glaube ich, eingewechselt worden, hat dann am Ende, glaube ich, in 10 Minuten 5 Paraden, glaube ich.
Ja, krass, okay, das ist natürlich, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich der Kopf, wenn du kurz davor bist gegen den THW. Es war mindestens auch 1,7 Meter, sogar, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Kann sein.
Ja, der hat dann schon brutal gehalten. Aber so insgesamt, wir wollen uns gar nicht mit dem Negativen so aufhalten. Ich meine, ihr habt, also was total für euch spricht, ne, ihr habt ja jetzt, also in der Handball-Bundesliga gibt es keine Gurken, aber ihr habt ja diese ganzen Teams geschlagen, wo man sagt, gegen die entscheidet sich es wahrscheinlich im Mittelfeld. Ne? Ihr habt Lemgo geschlagen, die in den letzten Jahren gut waren. Ihr habt Melsungen geschlagen, die eigentlich mal müssten so langsam, nicht Leipzig. Nur ins Mittelfeld, sondern noch weiter oben ran. Ihr habt den BHC geschlagen. Was ist denn das, wo soll denn das noch hingehen, wenn du sagst, ihr seid noch gar nicht so richtig eingespielt gewesen?
Ja, wie gesagt, also wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, diese Mannschaften, sage ich mal, unter Druck zu setzen und dann, wenn alles gut läuft, hier solche Spiele zu gewinnen, weil am Ende des Tages, habe ich ja schon gesagt, wir haben eine sehr gute Mannschaft und vor allem auch viele Spieler, die auch über internationale Erfahrung verfügen und auch, aber auch Spieler, die natürlich noch nicht am Ende sind von ihrer Entwicklung. Wenn ich sehe, so ein Branko Vujovic, der hat auch jetzt noch nicht mega viele Jahre auf dem Buckel, aber hat halt auch schon echt mega viel erlebt und auch wir haben auch eine Mannschaft mit vielen, vielen Talenten, die einfach noch, glaube ich, an solchen Spielern ja wachsen können, das tagtäglich. Wenn ich da jetzt zum Beispiel denke an Justus Fischer am Kreis, der macht es sehr, sehr gut, oder auch Renas Utschins auf halb rechts, also die haben bis jetzt alle sehr, sehr gute Leistungen gebracht und ich glaube, das gilt es dann einfach zu stabilisieren und deswegen ist es das, was ich meine. Wir sind nicht am Ende unserer Entwicklung, weil wir einfach auch noch erstmal bei dem Spielermaterial viel Potenzial haben und dann natürlich auch noch im Zusammenspiel, weil halt einfach noch diese Zeit vom Saisonstart bis jetzt nicht lange war. Und ich glaube, wir verstehen uns immer besser, auch die Teamchemie passt, alle sind cool miteinander und es ist so auch ein Spirit in der Mannschaft, den man einfach merkt, dass jeder Bock hat, Erfolg zu haben und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das kann nicht, also besser kann es nicht sein. Also muss man schon sagen. Von daher glaube ich, da ist noch viel Luft nach oben, auch wenn wir jetzt natürlich schon einige Spiele gewonnen haben.
Sag mal, was könnte das am Ende in Tabellenplatz heißen?
Ich muss aufpassen. Ich glaube, wenn Christian die Folge hört, dann muss er, dann sagt
er Steinio.
Also ich bin da immer vorsichtig mit Tabellenplätzen, aber wir wollen schon so Jagd auf einen einstelligen Tabellenplatz, so weißt du, so Richtung Platz 8 machen und das ist glaube ich auch so, was dann am Ende den Ausschlag gibt, ob wir solche Spiele gewinnen, die du jetzt auch angesprochen hast. Ich glaube im Mittelfeld, das ist sehr, sehr hart umkämpft. Viele Mannschaften wollen dahin in diese Tabellenregion und ja, da gilt es dann halt auch, diese Spiele, diese Big-Point-Spiele zu gewinnen. Und klar, wir haben jetzt eigentlich alle Spiele bis auf Flensburg und Kiel gewinnen können. Und damit sind wir auf einem guten Weg. Aber es sind auch noch nicht so viele Spiele gespielt, leider. Deswegen einfach weiter hart arbeiten. Und deswegen macht es mich auch so optimistisch, dass da noch echt viel Luft auch nach oben ist.
Ja, ja. Und ich meine, wenn ich es mit dem Saisonstart letztes Jahr, da warst du noch nicht da, da war krasses Verletzungspech in Hannover, ne? Da hatte man ganz andere Sorgen. Also jetzt habt ihr kaum Sorgen, aber das war einfach ein ganz anderes Bild. Du hast vorhin schon gesagt, ab und an mal vielleicht so ein bisschen kopflos, werden zu viele Bälle weggeworfen. Wer ist das, wer zu viele Bälle wegwirft? Ich habe die Zahlen hier vor mir, also du kannst es offen sagen, sonst sag ich's.
Boah, das ist gut, da würde ich jetzt gar keinen rauspicken. Ich meine einfach nur, das was ich da meine, ist auch manchmal so Erfahrungswerte wie Tempo forcieren, weißt du?
Ja.
So Kleinigkeiten, die halt in so engen Spielsituationen dann entscheiden, ob du, keine Ahnung, dann auf den Stürmer voll gehst oder ob du den Ball nach außen ablegst oder das ist diese Ruhe, glaube ich. Und das meine ich auch manchmal mit Ball wegwerfen. Das muss nicht mal, dass der Ball jetzt auf die Tribüne fliegt, sondern auch einfach vielleicht eine unclevere Situation, aber ich glaube, das ist bei jeder Mannschaft so, da wünscht man sich manchmal diese Ruhe, aber ich glaube, wir haben auch mit Marian Michalczyk und Eddie auch im Rückraum Leute, die die Ruhe reinbringen. Ich glaube, Marian hat da auch echt ein sehr gutes Gespür für Spielsteuerung und unser Kader ist breit und ich glaube, das ist schon auch ein Plus für uns.
Der ist nämlich der mit den meisten technischen Fehlern, Marian Michalczyk.
Siehst du, sag ich mal, derjenige, der natürlich auch viele Entscheidungen trifft, der wird auch viele Fehler machen.
So. Gibt auch mit Abstand die meisten Vorlagen. Nein, ich weiß noch, ich saß kurz, war der letzte Spieltag, da war ich nochmal in Berlin, hab da mit ihm gequatscht und der war so krass heiß auf Hannover. Das war, der hatte so Bock, es wieder zu beweisen. Das hat mich echt sehr, sehr positiv gestimmt, sage ich mal, weil ich den in Minden schon so überragend fand und Berlin hat ja leider irgendwie nie so ganz gepasst. Wie nimmst du den wahr? Könnte der wieder sich in den Nationalmannschaftskader zurückspielen, wo er schon mal war?
Boah, ich glaube auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr, sehr überzeugt von ihm. Ich finde, er hat, wie ich schon gerade gesagt habe, einfach auch im Zusammenspiel mit Kreisläufer echt ein riesen Feingefühl. Also sprich, wann stecke ich den Ball zwischen die Beine oder wie agiere ich mit meinen Rückraumspielern. Ich finde, da ist er in der Spielsteuerung echt richtig gut. Wir haben jetzt letztens gegen Lemgo ein bisschen gescherzt, dass er läuferisch natürlich, da ist er ein Gegenstoß nach vorne geflitzt, wollte ich schon sagen, aber es war eher getrabt. Da machen wir manchmal unsere Scherze. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn er so weiter arbeitet und auch weiter so, ja, das Heft in der Hand hat und diese Entscheidungen trifft mit dieser Qualität, dann müssen natürlich andere entscheiden, ob sie ihn einladen, aber da ist er für mich schon einer, der da dabei sein kann. Also für meine Ansicht.
Ja, ich meine, ist ja auch nicht die Kernkompetenz von so einem Halblinken oder Rückraummitte, der dann noch Mittelblock deckt, dass der sonderlich schnell im Tempo Gegenstoß ist, ne?
Genau, das wird er wahrscheinlich auch sagen, wenn du ihn fragst.
Okay, aber er weiß, dass er langsam ist.
So, Das weiß ich nicht.
Also er hält sich für schneller, als er wirklich ist.
Muss ihn mal fragen, das würde mich auch mal interessieren. Das wäre eine
angebrachte Frage. Das schreibe ich ihm jetzt out of the blue. Marian, bist du eigentlich langsam? Fragezeichen.
Frag mal, oder bei Kinexon kannst du mal die Kinexon-Werte anfordern.
Oh ja, was sein Top-Sprint war bisher in der Saison. Genau. Naja, das macht ein bisschen mehr Spaß, sich bis bei den Außen anzugucken. Insgesamt, einen würde ich noch gern von dir hören. Wie nervig ist eigentlich dieser Maximilian Gerbel für dich?
Wie nervig?
Ja.
Ja, also für mich ist er gar nicht nervig, weil er macht das wirklich sehr, sehr gut. Also sprich, der ist echt ein sehr, sehr guter Rechtsaußen und die 7 Meter macht er sehr, sehr gut. Also für uns.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß 100%, was du meinst, und na klar gebe ich dir recht, für mich ist der Saisonstart alles andere als sehr, sehr gut verlaufen mit der Verletzung in der Vorbereitung, mit dem Muskelfaserriss. Habe ich mich natürlich auch selber ein bisschen rausgekegelt. Das ist natürlich unglücklich passiert in einem Vorbereitungsspiel. Mhm. Aber das war natürlich für meinen Start in Hannover nicht optimal. Natürlich mit den Zielen, die ich mir auch gesetzt habe, oder was ich auch von mir selbst erwarte, war das natürlich nicht das Optimale. Dennoch, ich weiß, was ich kann, und ich weiß auch, dass ich Geduld habe und auch für meine Chance warten kann. Das habe ich, glaube ich, die letzten 10 Jahre unter Beweis gestellt. Dennoch, ja, die Saison ist lang und ich glaube, wir können es auch aktuell einfach gut aufteilen. Ich glaube, damit ist es jetzt auch in den letzten Spielen echt gut gefahren. Ein Spiel er, ein Spiel ich, und immer hat die Leistung eigentlich gestimmt, und ich glaube, bis jetzt lief das sehr, sehr gut. Aber klar bin ich mit dem Anspruch nach Hannover gekommen, Nummer 1 zu sein und Nummer 1 zu werden, und das verfolge ich natürlich weiterhin.
Ja, also das meinte ich ein bisschen scherzhaft, ne, weil der halt so abgeliefert hat.
Ich weiß nicht, absolut.
War das gegen Hamburg? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Spiel, da macht er 10 von 11. Das ist schon krass.
Ne? Glaube ich auch dann, sehr, sehr dann, gut. Und ja. Ich glaube, am Anfang gegen Leipzig hat er auch sehr, sehr gut, also bis jetzt hat er sehr, sehr gut gespielt. Also er hat die Chance 100% genutzt, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert, muss man sagen. Also er spielt sehr, sehr gut.
Aber ich meine, du bist jetzt so viele Jahre in der Liga, da werden wir nachher auch noch drüber reden. Du hast 4 Meisterschaften gewonnen, du ruhst da ja schon in dir, oder? Du weißt ja, dass es solche Phasen gibt, und du weißt es wahrscheinlich auch besser als ein 21-Jähriger, nehme ich mal an, oder? Da kommt man schon mit der Zeit besser mit klar.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, und am Ende des Tages weiß man natürlich auch, was man kann, und man muss einfach da ruhig bleiben und einfach weiter auf seine eigenen Stärken sich fokussieren, beziehungsweise ich glaube einfach auch, man braucht einfach auch eine gute Mannschaft, das meine ich jetzt auch auf jeder Position, um Erfolg zu haben, und wenn wir in Hannover Erfolg haben wollen, dann wird es immer Phasen geben, wo ein Spieler verletzt ist und der andere mehr spielen wird, und ich habe das über die Jahre gelernt, zum Beispiel jetzt auch bei den Rhein-Neckar-Löwen mit Patrick Rötzky oder in Flensburg mit Lasse Svahn, das waren alles Weltklasse-Spieler. Am Ende des Tages brauchst du aber halt auch einfach einen sehr, sehr guten zweiten Mann, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes Gespann bei so Top-Mannschaften, um die Saison zu überstehen, weil wenn der andere mal nicht funktioniert und dann aber der andere Top-Leistung abliefert, dann ist es für die Mannschaft einfach ein Segen, und ich glaube, so wünscht man sich das auch als Trainer, wenn man da einfach auch die Qual der Wahl hat. Das ist, glaube ich, auch so eine Phrase.
Ja. Aber das ist eine genehmigte.
Und ich glaube, die hat der Christian aktuell, weißt du, er hat die Qual der Wahl, weil einfach beide gut spielen, und deswegen bin ich da auch völlig, völlig entspannt und freue mich natürlich auch für Max und auch für mich und für Hannover, dass wir so gut in die Saison gestartet sind.
Ja, ja. Also ich sehe schon, ihr seid ein Gespann, was ganz gut gönnen kann, sage ich jetzt mal.
Ja, ich finde, das muss man auch. Am Ende des Tages sind wir alle Handballer und wenn jemand eine sehr gute Leistung bringt, da bin ich der Letzte, wo sagt, oh mein Gott, weißt du, das also wirklich, wir spielen hier für den Erfolg und für eine Mannschaft und am Ende des Tages ist es ein Mannschaftssport und da geht's nicht darum, sage ich mal jetzt, in dem Sinne, wer macht jetzt gerade die Tore, sondern kriegen wir das alles umgesetzt, was der Trainer von uns erwartet und wenn ja, sollen das die richten, die auf dem Spielfeld sind und ihre Topleistung abliefern.
Ja. Ist ja bald wieder Zeit, den DKB-Spieler des Monats zu wählen. Also ab 31.10. dann logischerweise, wenn der Monat zu Ende ist, könnt ihr wählen. Wüsstest du, wer würdest du schätzen? Geht ja darum, wer den besten HPI-Wert hat. Was würdest du schätzen? Wer wäre für dich der beste Rechtsaußen bisher statistisch in der Bundesliga in der Saison?
Also ich würde jetzt direkt spontan auf Patrick Rötzky tippen. Sofort, der bringt aktuell echt Top-Leistung. Ich schätze mal, da liege ich ganz gut mit. Sonst ist natürlich Hans Lindberg eigentlich die erste Wahl, würde ich sofort sagen. Oder Ekberg. Ich glaube, mit den drei kann man nichts falsch machen.
Bist du schon verdammt gut. Damit hast du drei der besten sechs benannt. Wobei Johannes Selin nur drei Spiele hat, muss man sagen. Aber ganz spannend, mit Lindberg auf eins bist du schon mal fast richtig. Ich glaube, Grötzky war noch weiter oben. Der ist halt so ein bisschen dem wahnsinnigen Niklas Landin zum Opfer gefallen in dem Kiel-Spiel gestern. Ich glaube, damit hat er sich ein bisschen, ich meine, das leider, geht auch leider. Nicht anders.
Ne? Sehr, sehr gut gestartet, aber dann leider am Ende ein bisschen.
Leider, ich sehe schon da, gut, also es macht Sinn, als Ex-Flensburger und Rhein-Neckar-Löwe hängt da dein Herz schon noch an den Löwen. Hättest du da gerne einen Löwensieg gesehen in den Top-Spielen?
Auf jeden Fall. Ja. Also das, glaube ich, wäre auch für die Liga cool gewesen, wenn da die Löwen weiter oben gedroht hätten. Deswegen wäre das schon cool gewesen, auf jeden Fall. Ich beäugt das immer gerne, was da in Mannheim los ist und freut mich zu sehen, dass die wirklich so gut in die Saison gekommen sind. Also wirklich, spielen sehr, sehr guten Handball und machen das echt top.
Also so gut wie Erlangen und ihr gestartet seid, fällt es ja fast schwer, nicht euch als die zwei Top-Überraschungen zu sehen. Ich muss ja aber ehrlich sagen, nach der letzten Saison, für mich sind es irgendwie trotzdem die Löwen. Also nicht, dass die oder haben ja immer noch einen guten Kader, aber dass das so schnell nach Platz 11 oder was es letztes Jahr war, was ja für alle eine Katastrophe war, haben mir dort auch alle so gesagt, das ist schon krass, was die für einen Sprung gemacht haben, oder? Also es macht wieder Spaß, die Löwen zu gucken. Das war ehrlich gesagt nicht immer so in den letzten 12 Monaten.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen, was für eine krasse Entwicklung die Jungs jetzt da mit dem neuen Trainer, mit Sebastian Hinze genommen haben. Auch hat man eigentlich schon in der Vorbereitung, ich habe das auch verfolgt, ein bisschen absehen können. Aber dass es sich dann auf die Saison überträgt, ist ja dann immer nochmal eine andere Geschichte. Aber die konnten das echt also von Anfang an durchziehen und muss schon sagen, auch die Spieler, die geholt wurden, dieser Jaganjac macht das sehr, 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 sehr gut. Also Ole Scheffert finde ich sehr, sehr sensationelle Verpflichtung.
Im Mittelblock vor allem, ne?
Genau.
Unglaublich, was der denen da gibt an auf Variabilität, jeden Fall, auf jeden Beweglichkeit. Fall. Ja, ist geil zu sehen. Und ist das jetzt nur bei den Löwen oder schon, weil es dein langjähriges Ex-Team ist oder verfolgst du allgemein? Guckst du die ganze Zeit Handball, wenn jetzt gerade mal zum Beispiel so ein, ihr habt ja Samstagabend gespielt, ne, wenn ich mich nicht irre, wenn du dann Sonntag frei hast, guckst du dann Handball oder war das jetzt nur ausnahmsweise, dass du die Löwen so gerne guckst?
Also ich gucke schon Spiele oder ausgewählte Spiele, aber wenn dann auch ausgewählte von Mannschaften oder vielleicht auch Spielen, die mich interessieren, in dem Sinne, entweder ist es ein Gegner, der jetzt bald gegen uns spielt oder halt Mannschaften, die entweder mit denen ich was verbinde, wie jetzt Rhein-Neckar-Löwen oder Flensburg auch mal so Champions-League-Knaller oder so. Aber jetzt ständig Handball läuft jetzt nicht. Ich gucke auch noch viele Spiele vom BVB, weil ich großer BVB-Fan bin. Von daher ist es, ich gucke schon viel Sport, aber alle Spiele schaffe ich dann doch nicht. Löwen, da hängt mein Herz immer noch dran. Ich komme von der Region. bin da aufgewachsen und Flensburg natürlich 5 Jahre, die vergisst man auch nicht so schnell. Ich glaube, da ist auch, da war auch unsere so zweite Heimat gefühlt, ist da entstanden und deswegen ist da schon, hängt da schon viel dran auch einfach, ne?
Mhm. Stimmt, du warst bei beiden Vereinen sehr lang, ne?
Das ja, beiden wir, Vereinen genau, 5 Jahre.
Ja, werden wir in Teil 2 nochmal ausführlich besprechen. Du hast gerade schon was ganz Spannendes gesagt, so in erst 5 Jahre mit Grötzky, dann mit Lasse Svahn 5 Jahre, 2, die echt so ein bisschen, also mindestens mal in ihren Vereinen, aber auch ligaweit echt irgendwie ihresgleichen suchen, Lasse Svahn, alles gewonnen, was man gewinnen kann, auch mit der Nationalmannschaft. Wie ist denn das so? Hat sich das für dich immer gut angefühlt, zu wissen, ich habe da einen Weltklasse-Mann vor mir oder ist es nicht irgendwann auch mal so? Ich meine, jetzt hast du den Schritt ja mal gemacht, hast du schon gesagt. Ist es nicht auch irgendwann nervig zu wissen, ist ja egal, wie gut ich spiele, das wird ja immer unfassbar schwer, weil die beiden sind die Benchmark. So. Sich an denen vorbeizuspielen, ist ja fast unmöglich, ehrlich gesagt, oder nicht?
Ja, also grundsätzlich war es ja damals so, als ich zu den Löwen gegangen bin, war das für mich ich bin ja nach der Jugend direkt zu den Löwen, war das für mich so eine einmalige Chance einfach zu den Löwen zu kommen, und zwar weil Patrick war in dem Moment verletzt und die Löwen haben ja einen riesen Umbruch vollzogen. Es war ja nach den Jahren mit hier Jesper Nielsen, Pandora, sind viele Spieler gegangen und man hat, sage ich mal, auch ein bisschen, ja, glaube ich, finanziell einen Umbruch vollzogen und dann hat sich dann auch mehr auf Talente aus der Region und so fokussiert und dann war für mich damals einfach die Chance, zu den Löwen zu gehen. Die wollten mich haben und Patrick war verletzt und ich wollte diese Chance nutzen, einfach am Anfang auch direkt zu spielen und zu überzeugen, und das hat funktioniert. Und da gucken wir uns, und durfte ich die ersten 5, 6 Spiele rennen und das, glaube ich, war einfach auch eine Riesenerfahrung und da habe ich mich dann auch, glaube ich, einfach so stetig weiterentwickelt. Und ich glaube, ich bin mit Patrick sehr, sehr gut befreundet auch, und das hat mir dann einfach auch ungemein geholfen, mit solchen Spielern zu spielen und auch einfach das tagtäglich mit aufzunehmen und zu erleben, was es bedeutet, seinen Job zu machen, was es bedeutet, sich weiterzuentwickeln und dafür zu kämpfen, zu leben. Und ich glaube, das Gleiche ist mit Lasse Svahn. Am Ende des Tages natürlich will man immer spielen, aber ich war auch immer gern so ein bisschen der Jäger, sprich immer so ein bisschen auch, ich habe ja immer dann die Chance bekommen und sie genutzt, und das war für mich einfach auch irgendwie ein Anreiz, immer zu zeigen, ich kann es, ich bin gut genug, ich bin derjenige, der herausfordert, und der grundsätzliche Gedanke in Flensburg war ja, dass ich ihn irgendwann mal hoffentlich beerben kann und den nächsten Schritt machen kann als Nummer 1. Das ist natürlich leider nicht so gekommen in dem Sinne, aber deswegen bin ich dann auch nach Hannover gegangen, um einfach jetzt die Chance wahrzunehmen, vielleicht diese Schritte zu gehen und Spielzeit zu bekommen, die ich vorher nicht in dem gleichen Maße hatte.
Mhm. Ist ja bei dir auch so eine Geschichte, dass du zweimal irgendwie so Retourwechsel gemacht hast, ne? Mit Johan Hansen und vor vielen Jahren mal mit Bogdan Radivojevic zwischen den Löwen und das ist aber nur Zufall, oder? Das ist jetzt nicht Zufall irgendwie eigentlich. Dein großer Plan, immer im Tausch mit Leuten zu gehen.
Du denkst, mein Plan ist, sich erst da immer zwischen hinter Weltklasse-Spieler zu setzen und dann immer mit anderen Spielern zu tauschen.
So könnte man doch deine
Karriere ausgekügelt auf jeden Fall.
Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber spannend, wie waren da die Gespräche mit, also ich weiß nicht, hast du mit Mike so Gespräche dann geführt? Ey, ist das möglich, Lasse zu beerben? Und der hat ja aufgezeigt, wir gehen eher einen anderen Weg, oder wie läuft denn sowas ab?
Das war eigentlich von mehr oder weniger von Anfang an, als ich gekommen bin, war das so die weitläufige Philosophie. Weißt du, als ich vor 5 Jahren zu Flensburg gekommen bin, war so der Plan, immer sage ich mal, den nächsten Schritt zu machen, und mein Plan war, da ja Lasse auch schon ein höheres Alter hatte, einfach die Chance zu nutzen, weil wir eine Saison hatten mit 3 Wettbewerben, Champions League, Pokal und Bundesliga, da machst du deine Spiele, und das habe ich ja bei den Rhein-Neckar-Löwen genauso vollzogen gehabt oder bekommen, mehr oder weniger. Und so war der Plan einfach, die immer den nächsten Schritt zu gehen, und das lief ja auch einfach sehr, sehr gut für mich. Jedes Jahr habe ich immer mehr und mehr Spielanteile bekommen, habe meine Chancen genutzt, und für mich war das natürlich so, ich habe gehofft, dass ich dann irgendwann den nächsten Schritt machen kann. Und als dann die Entscheidung war, dass Lasse seine Karriere beenden wird und Johan Hansen geholt wird, war für mich so der Punkt, dass ich selber von mir aus das auch irgendwie gemerkt habe, so vielleicht ist für mich einfach der nächste Schritt weg von Flensburg und was ganz Neues. Und ich glaube, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, vielleicht ist es einfach gut, auch zu einem Verein zu gehen, wo man einfach mehr Spielzeit bekommt, wo man das selber auch forciert und nicht, sage ich mal, sich immer ja, mehr oder weniger ja, dem Kampf aussetzt, das muss man natürlich jedes Mal, aber den Kampf aussetzt mit einem Weltklasse-Mann wie Lasse Svan oder Patrick Krotzki. Nicht, dass ich jetzt, sage ich mal, geflüchtet bin vor Johan Hansen, das würde ich niemals, niemals sagen, aber es ging ja darum, einfach selber Spielanteile zu bekommen bei einem Verein, der jetzt nicht in der Champions League spielt oder bei einem.
Wobei man ja schon sagen muss, also korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber du hast ja schon deutlich mehr gespielt in Flensburg und höhere Anteile gehabt hinter Lasse Svan dann als hinter Krötzki in Mannheim, oder? Also da warst du schon deutlich näher dran, ne? Mal eine Eins sein zu können, oder?
Das war
schon
auf jeden so. Fall, ja, genau.
Ja, ja. Und ja, jetzt dein, was war da der Antrieb genau für Hannover? Also ich schätze mal, auf dem Niveau, von dem du kommst, über diese spezielle Meisterschaftsgeschichte reden wir dann gleich noch. Du wirst ja einige Optionen gehabt haben, nehme ich jetzt einfach mal an, ne? Weil du es über Jahre auf dem Niveau bewiesen hast. Warum ist die Wahl auf Hannover gefallen?
Die Wahl ist auf Hannover gefallen, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, als ich diesen Schritt für mich entschieden hatte, dass ich einfach vielleicht was Neues brauche, eine neue Herausforderung, einfach auch eine Herausforderung mit mehr Verantwortung, mit einer ganz anderen Rolle, wie ich jetzt schon gesagt habe, das ist ja, bei so einem Top-Verein hast du halt einfach meistens auch zwei sehr gute Rechtsaußen oder zwei sehr, oder mehr oder weniger vielleicht auch eine ganz andere Rolle. Sprich, da war für mich einfach der Gedanke, zu einem Verein zu gehen, wo man einfach mehr Verantwortung bekommen kann, wo man spielt, wo man seine Leistung zeigen kann. Und ich habe das auch immer in Flensburg gemerkt, wenn man dann mal gespielt hat, weil entweder Lasse verletzt war und es über einen längeren Zeitraum ging, dann hat man so dieses Gefühl bekommen, so, ey, ich muss das immer bekommen, dieses Gefühl, ich muss immer spielen, ich muss, das forcieren, ich muss, glaube ich, einfach aus dieser Rolle ausschlüpfen und ich glaube, das war so dieses Kribbeln, was einfach in einem drin ist, dass man endlich, ausbricht aus diesem Gefühl und den nächsten Schritt macht und endlich diese Spielzeit bekommt, die man sich eigentlich über Jahre erhofft hat, so. Und das war so, glaube ich, der grundsätzliche Gedanke.
Und in Hannover, ich weiß nicht, sowas wie du hast gesagt, Verantwortung jetzt mehrfach, sowas wie Kapitänsamt dann auch eine Rolle gespielt, was jetzt ehrlich gesagt nicht ganz Gewöhnliches ist, dass das einen Neuzugang kriegt, oder?
Ja, also das Kapitänsamt, das habe ich mir ja nicht in dem Sinne ausgesucht, dass ich jetzt mit dem Ziel nach Hannover gekommen bin, ich werde jetzt Kapitän. Ich meinte das ja auch mehr bezogen auf mehr Spielanteile, also sprich Rolle und Verantwortung übernehmen auf dem Spielfeld und mit guten Leistungen vorangehen, so war es gemeint. Und mich hat das natürlich auch sehr, sehr überrascht und natürlich auch positiv überrascht, als Christian dann mir das gesagt hat in einem Vier-Augen-Gespräch, dass er mich als Kapitän ernennt.
Ach okay, aber das war jetzt noch gar kein Thema. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, es war vielleicht auch schon Thema bei Vertragsgesprächen oder so. Aber
das war gar nicht klar.
Also, okay, das kam wirklich.
Also Hannover war für mich eigentlich die erste Wahl, weil ich mit Christian sehr, sehr gute Gespräche und mit Sven-Sören Christophersen auch sehr, sehr gute Gespräche geführt habe und ich einfach auch Bock hatte auf dieses Projekt, über das wir vorhin gesprochen haben, mit vielen, vielen neuen Spielern. Und man hat das Gefühl, wenn da so ein Umbruch kommt, dass man einfach auch mitwirken kann an sowas, also dass man Teil davon sein kann, wenn so eine Dynamik entsteht. Und ich glaube, diese Dynamik habe ich auch damals bei den Rhein-Neckar-Löwen erlebt, als ich 2012 gekommen bin, als ich vorhin von diesem Umbruch erzählt habe. Da war das ähnlich ich glaube, das dann auch immer kann eine Basis werden für eine geile Mannschaft. Und das war so der Gedanke, mit dem Gedankenspiel mehr zu spielen und Verantwortung zu übernehmen.
Habe ich wieder was gelernt. Also mit Smöre kann man auch gute Gespräche haben.
Warum hast du sonst keine guten Gespräche? Ja,
immer überragende. Nein, ich rufe den immer so gerne an. Das war nur wieder einer meiner schlechten Scherze, ehrlich gesagt.
Ja, super.
Marius, was würdest du sagen, hast du dir so abgeschaut in so vielen Jahren hinter Krötzki, der auf deutschem Niveau top ist, und Lasse Svan, der fast unerreicht ist in dem, was er an Titeln gewonnen hat, auf Weltniveau?
Boah, Ich glaube, das würde ich nicht mal in diese Folge fassen können, wie viel, was das alles ist.
Okay.
Also ich glaube, erstens mal sind die beiden, also ich glaube, brutal konstant. Und das ist, glaube ich, so auch das, was dann den Unterschied macht zu vielen anderen. Erstmal haben sie brutale Wurfvarianten, brutales Spielverständnis und das ist ja dann, was auch den einzelnen Spieler besonders macht. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, was sich jeder Spieler so abguckt. Also klar kann man sich einen Wurf abgucken, aber es geht vielmehr auch um Dinge neben dem Spielfeld oder auch wie trainingseifrig sind Spieler oder wie behält jemand auch die mentale Stärke oder die innere Ruhe bei verschiedenen Situationen, wie löst er verschiedene Situationen. Auch Abwehr ist ein großer Punkt, aber Lasses waren auch einer der besten seiner Zunft, muss man schon sagen, wie viele Stürmerfouls und so er gezogen hat, ist schon ein Wahnsinn. Und solche Dinge sind wirklich Kleinigkeiten und es ist ja auch nicht so, dass man im Training ist und sagt, so, heute schaue ich mir das ab, sondern das ist ja einfach ein riesen Prozess, der sich ja auch über Gespräche, verschiedene Gespräche mit demjenigen oder auch einfach ja Zuschauen bei Spielen zeigt. Und man merkt dann einfach, okay, jetzt habe ich vielleicht auch was angenommen. In manchen Situationen stolpert man selber über die Situation und denkt so, okay, krass, jetzt habe ich mich vielleicht in diesem Punkt weiterentwickelt, habe da vielleicht mal ein bisschen mehr die Ruhe behalten, nicht einen voreiligen Schuss genommen oder so. Mhm. Und ich glaube, da äußert sich das am meisten in so Attributen, die Erfahrung ausmacht. Und das haben die beiden ja von oben bis unten. Und deswegen sind das wirklich Spitzensportler auf ihrer Position, muss man schon sagen.
Waren ja schönerweise auch beide schon mal hier. Damit wir es nicht ausufern lassen, verweise ich mal vor allem auf die Folge mit, also wer so wissen will, wie der tickt, Lasses Svahn, der arbeitet ja auch so viel, krass viel im mentalen Bereich und ist da Coach und so. Ne? Ich fand das total beeindruckend, was mir total hängen geblieben ist, wenn du mal was gemacht hast und es hat nicht funktioniert, dann machst du nicht wieder, dann musst du was anderes machen. Das war so, weißt du, so ganz, also ganz natürlich, aber habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Wie viele Leute, und das ist ja eigentlich so die Definition von Idiotie, machen was zweimal und erwarten, dass es beim zweiten Mal besser ausgeht.
Zweimal den gleichen Fehler.
So, genau. Das fand ich echt sehr spannend. Marius, noch ganz kurz zum Thema Pokal. Das war ja unter der Woche jetzt gerade. Ihr habt es gegen Stuttgart ziemlich souverän gepackt, vor allem, weil ihr eine überragende Abwehr hattet. Und jetzt habt ihr dann auch noch einen Zweitligisten zugelost bekommen fürs Achtelfinale. Das heißt, das ihr steht ja schon quasi so kurz vom Rewe-Final vor.
Ne? Das denkt ja jeder.
Ja, natürlich.
Na, also man muss ja wirklich auch sagen, also ich glaube, in Dessau zu spielen ist jetzt auch nicht das Schönste in dem Sinne, weil ich glaube, das kann echt ein Hexenkessel werden, habe ich. Ich habe selber noch nicht da gespielt, aber was ich bis jetzt schon gehört habe, ist schon auch krass und einfach auch, glaube ich, wird ein geiles Erlebnis, wird ein cooles Spiel, weil einfach solche Spiele auch den Reiz ausmachen, solche engen Pokalspiele, man kennt es ja auch aus dem Fußball mal, wenn mal, keine Ahnung, Bayern München gegen Arminia Bielefeld spielt oder noch tiefer oder weiß der Geier.
Du willst mir gerade sagen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Guck mal, ja, du nimmst es mir, du nimmst es mir vorweg. Aber wir wollen diese Gesetze außer Kraft setzen.
Ihr wollt, dass es auch aussieht wie Bundesligist gegen Zweitligist.
Nein, ja, klar.
Ich verstehe natürlich voll, was du sagst. Das war natürlich auch nur, ich wollte dich ein bisschen locken mit ihr.
Ich weiß, nee, und das ist ja auch völlig normal. Ich glaube, das ist ja auch, was jeder denkt. Na, jeder will dann am Ende des Tages, okay, guck mal hier, die Hannoveraner, die sind gegen Dessau gestolpert. Aber da gilt es halt einfach auch, seine Aufgabe zu machen. Und ich glaube, das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, mit Entwicklung, wenn man dann so ein Spiel einfach auch zieht am Ende. Man muss es natürlich einfach gewinnen und am Ende fragt dann keiner mehr, wie das Spiel war, aber natürlich wollen wir das auf unsere gute Art und Weise machen. Ja.
Marius, ich weiß gar nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal. Vielleicht gibt es auch wen, dann schreibt es mir gerne auf Instagram. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß zumindest von keinem, der viermal deutscher Meister ist, aber null Pokalsiege hat. Da hast du ja echt einen sehr speziellen Stat. Man hat irgendwie das Gefühl, ey, wenn einer viermal Meister wird, dann wird der ja auch irgendwann mal den Pokal gewonnen haben. Wie sehr fehlt dir der in deiner Vitrine?
Boah, das ist eine gute Frage. Das Lustige ist ja, ich war schon ein paar Mal im Final Four mit den Löwen. Also die Löwen haben ja auch so einen Fluch damals oder mehr oder weniger über Jahre gehabt. Ich glaube, die waren, bevor sie gewonnen haben, zehnmal im Final Four
und einfach dieses scheiß Ding nicht gewonnen.
Ich glaube, ich war gefühlt viermal dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele genau es waren. Es waren drei oder viermal. Und ich glaube, davon sind wir zwei oder dreimal gegen Flensburg im Halbfinale ausgeschieden. Was heißt, fehlt mir. Am Ende des Tages sind es einfach alles, was ich jetzt bisher auch erlebt habe, geile Erlebnisse, geile Momente, geile Titel mit Mannschaften, zu denen, für die es einfach gepasst hat, auch über die Jahre, was für Erfolge wir da gefeiert haben. Und ich glaube, klar will man Titel sammeln und wenn man mal da im Final Four war, will man natürlich auch sowas mitnehmen. Aber ich nehme das, was ich bekommen kann und kriegen kann. Und
hast ja auch schon eine Menge mitgenommen, muss man sagen.
Am Ende des Tages hat es halt einfach noch nicht gereicht, weil wir auch noch nicht im Finale standen. Also ich war noch nicht im Finale mit dem Final Four. Und zu der Zeit war ich, glaube ich, in den Spielen auch immer meistens hinter der Bank. Es waren noch die Zeiten, wo es noch keine 16 Spieler auf dem Bogen gab. Da war ich auch immer noch hinter der Bank. Also man will auch vielleicht seinen Teil dazu beitragen, um dann mal vielleicht so einen Titel mal mehr zu holen, weißt du?
Ja. Wie ist denn das mit, ich weiß noch, Hannover, da gab es ja diese geilen Jahre, da, ich glaube, es war die letzte Morten-Olsen-Saison, da waren die ja im Final Four dabei, im Finale sogar, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Halbfinale gegen Wetzlar gewonnen und dann das Finale verloren. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die waren ja schon mal da. Findest du, Hannover ist so ein Verein, der wäre ready oder wäre das eine pure Sensation, wenn ihr den Pokal gewinnt?
Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema. Am Ende des Tages, wenn du es da hinschaffst, ins Final Four, kann alles passieren. Und so ist es ja auch in Köln zum Beispiel. Also jetzt ist es ja auch in Köln, aber bei der Champions League. Wenn du eine Mannschaft hast, die es ins Final Four in Champions League schafft, kann die den Titel holen. So war es mit Skopje, mit Kielce.
Es gewinnt eigentlich immer der Underdog.
Gefühlt ist es so, klar. Ich glaube, beim Final Four im DHB-Pokal ist es noch nicht so oft gewesen, dass es der Underdog war. Jetzt war Lemgo, glaube ich, mal dran.
Genau.
War der Underdog. Klar, also ich glaube, wenn wir unseren Weg machen dahin, ist alles möglich. Und ich glaube, Hannover war selber schon ein paar Mal jetzt auch in den letzten Jahren öfters Gast da. Also ich weiß nicht, wie viele Teilnahmen es sind, aber es sind schon ein paar.
Oh, wirklich? Sind es sogar mehrere?
Ich glaube, ich habe nämlich jetzt letztens auch mit Ilja Brozovic darüber geredet und ich glaube, er hat mir auch gesagt, er war schon ein paar Mal beim Final Four.
Oh, ein paar Mal sogar. Okay, dann bin ich ein bisschen. Mir ist dieses eine in Erinnerung geblieben, da bin ich mir auch relativ sicher, dass sie im Finale waren, aber ich hätte es gar nicht mehr auf der Pfanne gehabt, ob sie
hättest schon mehrfach, du jetzt zweimal gesagt?
Ich erinnere mich ehrlich gesagt nur an das eine Mal gerade. Ich weiß nicht, ob mir die anderen dann irgendwie durchgegangen sind, aber sonst waren es ja doch oft die üblichen Verdächtigen.
Ich glaube, es sind vielleicht zwei oder drei Mal, dass die da waren.
Okay. Also wenn Ilja das sagt, der wird es deutlich besser wissen als ich. Bei mir fliegen da auch Sachen miteinander, so über die Zeit und über die Sportarten hinweg. Umzug nach Köln, findest du eigentlich cool?
Ich finde es cool, ja. Also klar, ich fand, Hamburg hatte schon seinen Reiz, weil dann jetzt hast du natürlich zwei große Turniere in Köln. Ist, glaube ich, schon auch geil. Aber ich fand es auch schon immer cool, weil das halt so, ein Kult war, dass es in Hamburg stattgefunden hat. Ne?
Ja.
Und natürlich, ich glaube auch, dass Köln funktionieren wird und dass das ein Riesen-Event wird. Vor allem natürlich auch, wenn diese Halle voll ist. Ich glaube, was das für eine Zugkraft entwickeln kann, auch auf dem Feld, ist, glaube ich, schon phänomenal. Und ich glaube, für einen Pokal kann es nichts Besseres geben, wenn da, keine Ahnung, ich glaube 18.000 reinpassen oder so. Das ist schon geil.
Gehen fast 20.000. Ich liebe diese Halle einfach abgöttisch. Ich war jetzt gerade bei der Basketball-EM wieder da. Ich liebe Hamburg auch, aber ich lasse nichts auf diese Kölner Halle kommen. Da kann mir nie einer erzählen, dass das ein Fehler wäre, wenn geil. Da noch mehr Spiele gespielt werden. So ist da mein
Gefühl. Auch glaube ich, bei dieser Heim-WM war es damals, war es ja auch in Köln, also was da abging.
Genau.
Ne?
Genau.
Ist schon krass, auch allein schon vom Fernsehen das mitzuerleben, das war schon, schon crazy.
Das ist einfach, die Rheinländer sind dann auch noch richtig schön emotional, das macht auch unfassbar Spaß. Also ich bin da jedes Mal wieder mega gerne. Marius, ich danke dir schon mal sehr. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann müssen wir vor allem noch ergründen, wie kam es zu diesen vier Meisterschaften in Serie? Ich liebe dieses Deadline immer noch so sehr. Aber wie immer fangen wir natürlich gleich ganz vorne an. Bis gleich. Marius, bei dir muss man gar nicht so weit vorne anfangen wie bei vielen anderen. 93er Jahrgang bist du in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, hast ja vorhin schon gesagt, du kommst wirklich so aus der Ecke, wo die Rhein-Neckar-Löwen, damals noch die Kröstis, ihren Ursprung haben. Du hast aber erst, wann hast du mit Handball angefangen? Du warst schon deutlich in den Teenagerjahren, ne?
Genau, es war mit so 14, 15 Jahren, also ich glaube, es war circa so 2007, sowas. 7, ja. 8, ja.
Was hast du bis dahin gemacht? Was ist das denn?
Ich habe Fußball gespielt, also ich habe bis dahin bei meinem Heimatverein FC Roth hieß es, der Handballverein heißt TSV Roth, habe ich Fußball gespielt und war auch riesen Fußballfan immer. Das Einzige, mein Vater ist Fußballer in der Familie, weil die Familie ist eigentlich eine große Handballfamilie. So, er war der Einzige von drei Geschwistern, der Fußballer war. Und so kam es, glaube ich, einfach, dass ich dann beim Fußball gelandet bin. Sprich, die anderen drei Geschwister, ich glaube, zwei davon sind Handballer. Die Schwester von ihm, die hat kein Handball gespielt, aber die Brüder waren Handballer. Und der eine Bruder war selbst auch in der Bundesliga mal aktiv oder beziehungsweise mehr zweite Liga.
Leutershausen?
Genau.
Genau, dein Onkel. Ist das auch so der dich dann im Endeffekt, also Bernd Steinhauser heißt er, also namentlich kriegt man euch schon mal gut zusammen. Ist das auch so der dich dann irgendwann zum Handball rübergezogen hat?
Ja, mehr oder weniger kann man schon so sagen. Also sprich, es war dann so, wir waren auf einer Familienfeier und ich habe, wie gesagt, sehr, sehr gerne Fußball gespielt und auch enthusiastisch. Ich war großer auch Cristiano Ronaldo-Fan. Mein Zimmer war, glaube ich, tapeziert mit Cristiano Ronaldo-Poster.
Ui, okay.
Ja. Es schalten wahrscheinlich ein paar ab im Podcast, weiß nicht.
Ach, Quatsch.
Nein, Spaß. Am Ende des Tages war es dann so, wir waren auf dieser Familienfeier und irgendwie war bei mir auch so, dass ich niemals so viel Lust hatte, weil manchmal es auch, ja, nicht immer gepasst hat mit den Spielen und ich glaube auch manchmal war es auf den Spielen so ein bisschen, ja, viel Stress als und da hat man nicht immer so mehr Lust gehabt und dann hat er, glaube ich, auch das irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass da das Interesse für Handball auch da ist und er wusste natürlich auch, weil mein Onkel neben uns wohnte, dass ich Linkshänder bin und er selbst auch Linkshänder war und er meinte, ey, du musst unbedingt anfangen mit Handball, Linkshänder müssen Handball spielen.
Das ist wirklich so. Genau diesen Satz habe ich auch auf dem Zettel. Das hat er dir wirklich so gesagt. Linkshänder müssen Handball spielen.
Genau, genau. Und dann war es eigentlich so, also da meine Cousins neben mir auch, wir waren dann eigentlich immer auch im Garten oder vor der Garage, haben da drauf geschossen und da war ich auch immer dabei. Also sprich, er hat schon so gesehen, dass da ein bisschen Talent vorhanden ist, glaube ich, dass ich da mit dem Ball umgehen kann. Meine ganzen Freunde sind alle auch Handballer gewesen, also sprich, die Verbindung zum Handball war eigentlich schon größer wie zum Fußball und dann bin ich einfach mal mit und hat riesen Spaß gemacht und habe dann versucht, ein Jahr beides zu machen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil natürlich die Wahl am Wochenende immer wieder auf Handball lag und dann habe ich einfach auch aufgehört mit Fußball.
Aber schon krass, dass das dann so, gut, ich schätze mal, du warst halt dann körperlich schon echt gut dabei, ne? Also du warst wahrscheinlich saugut trainiert, dadurch, dass du so ein guter Fußballer warst, aber trotzdem hast du das Gefühl gehabt, du hast einen Rückstand, weil ich meine, es gibt so viele Leute auf dem Niveau, wo du heute spielst, die allermeisten, die hier im Podcast sind, von denen höre ich immer wieder, ja, auch oft sind es Zufälle, aber ja, ich habe mit 8 Jahren oder so angefangen. Da hast du ja schon was aufzuholen im Vergleich zu den anderen. Ist dir das am Anfang aufgefallen oder bist du sehr schnell nach oben geschossen?
Ich würde gar nicht sagen, dass ich so brutal stark war körperlich, sondern ich war, glaube ich, einfach sehr, ja, was heißt, ich war eigentlich sehr klein noch. Ich habe eigentlich den Schuss auf meine 1,87, die ich jetzt bin, relativ spät gemacht. Ich glaube, in meiner Klasse war ich auch immer der Kleinste, einer der Kleinen. Und das ging erst am Ende so, dass ich auch in meinem Freundeskreis eigentlich der Größte war. Ich glaube, da war ich eigentlich einfach so ein bisschen auch ein Spätstarter, was vielleicht auch für mich eigentlich ein Glück war. Aber ich glaube, im Handball war es dann so, dass ich dadurch, dass ich viel auf der Straße mit meinen Cousins oder im Garten oder mit meinen Freunden unterwegs war, eigentlich schon die Techniken gut konnte. Aber aber ich dann eigentlich einfach noch so ein bisschen geführt werden musste. Und der TSV Roth hat selber auch eine große Vergangenheit. Die waren selber mal in der zweiten Bundesliga. Sprich, in der Jugend hatten die gute Trainer. Und wir wurden da echt sehr, sehr gut noch ausgebildet. Auch in der CBA-Jugend, was ich dann noch gespielt habe. Und so kam das dann, glaube ich, einfach so. Es war einfach so ein Prozess. Ich glaube, erstes Jahr B-Jugend oder zweites Jahr C-Jugend durfte ich sogar schon bei den Herren mit trainieren. Das war schon auch echt cool und ich glaube, das bringt dich dann einfach auch enorm weiter, wenn du einfach schon die nächsten Schritte machst. Und trotzdem glaube ich, dass mein Cousin manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, wenn ich irgendwelche Sachen, die man beim Fußball macht, wieder gemacht habe, liegen geblieben oder Ball weggeschossen oder irgendjemand reingegriffen oder also so dumme Sachen halt, wo man jetzt wirklich drüber lachen kann, aber im Spiel halt so, weißt du, so einer lässt den Ball liegen, weil dann und ich schieße ihn weg und dann so zwei Minuten bekommen für.
Nee, ja, wirklich. Ach, wie geil. Oh, ja, ja.
Oder mal so zum Ball hinrutschen und dann einen komplett umgekrätscht einfach. So dumme geil. Sachen einfach.
Das war, also die, war da schon ja, gut, am Anfang dabei. Das sind deine Fußballergene, ne?
Die Alter, also mein Cousin hat, glaube ich, schon manchmal so gedacht, meine Güte, hoffentlich wird das noch was.
Aber geil, ich weiß noch, wir hatten einen, der hat parallel zum Handball auch Basketball gespielt und der hat dann oft, wenn ihm was abgepfiffen wurde, hat er öfter mal quasi noch so ein Crossover gemacht. Statt den Ball hinzulegen, hat er den quasi so durch seine Füße dann weggeworfen. Hat er natürlich auch jedes Mal zwei Minuten vorbekommen. Aber das hast du bei dem nicht rausgekriegt.
Ey. Das sind halt so Gewohnheiten, die sind halt drin. Und wie gesagt, mit dem Liegenbleiben, das hast du ja, also so blöd es klingt, das ist wahrscheinlich, aber das ist halt einfach so. Dann bist du halt mal länger liegen geblieben, einfach weil das so in dir drin war. Das, glaube ich, wurde auch manchmal, war ich dann so ein bisschen verschrien als der Fußballer, weil ich einfach so zu lange liegen geblieben bin.
Ja, logisch.
Bin
Schauspieler Steinhauser.
Genau, genau.
Das höre ich direkt bei mir im Kopf, wie die Fans das rufen.
Genau.
Aber ist das gut, ey. Aber man muss ja sagen, bei allem, ich finde es sehr geil, mit wie viel Humor du darüber redest, aber du warst nach ein paar Jahren dann schon Torschützenkönig in der Jugendbundesliga?
Ja, das war echt, also es war dann so, dass ich in der B- und A-Jugend, wie gesagt, beim TSV Rot gespielt habe. Die haben die höchste Jugendklasse gespielt und dann mein zweites Jahr A-Jugend hatte ich ein Angebot von Oftersheim Schwetzing. Das wollte ich dann unbedingt wahrnehmen, weil ich auch dann fahren konnte, sprich mit dem Auto direkt selber dahin fahren konnte. Okay. Und das hat dann einfach perfekt gepasst, weil in dem Jahr die A-Jugend-Bundesliga zum ersten Mal an den Start ging. Und dann haben wir uns für die Jugend-Bundesliga qualifiziert und mein großes Glück war das dann auch echt, dass ich da die ganze Zeit immer gespielt habe, sowohl als auf Außen als auch halb rechts auch. Also sprich, ich habe da in der Abwehr meistens außen gedeckt und dann konnte ich halt unfassbar viele Gegenstöße laufen und vorne konnte ich dann halt halb rechts oder rechts außen spielen und das lief echt sehr, sehr gut und so wurden dann auch die Rhein-Neckar Löwen auf mich aufmerksam, ja.
Ach krass, du hast sogar noch, das teilst du dir ja dann sozusagen auch mit Patrick Grötzky, der ist ja, glaube ich, auch ausgebildeter Halbrechter, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Oder hat das zumindest in der Jugend ganz lange gespielt. Wann kam bei dir dann so der Switch? War es dann größenmäßig mit 1,87, es geht, also es gibt ja welche, aber wahrscheinlich sogar der Beste überhaupt. Wie groß ist Oma Ingi Magnusson? Der ist, glaube ich, auch nicht größer, ne?
Nee, genau.
Aber hat dir die Größe gefehlt oder warum ging es dann auf Außen irgendwann?
Ich glaube, am Ende des Tages waren meine Stärken schon auch so der Sprung. Also ich konnte sehr gut springen und ich war schon auch eigentlich eher ein Außen, der dann halt aber auch aufgrund dessen, dass ich im Spiel viele Aktionen hatte, auch einfach viel auf Halb dann gespielt habe und dann da meine oder viele Entscheidungen treffen konnte. Es war dann auch eigentlich in der Mannschaft einfach, glaube ich, wir hatten dann nicht so viele Halbrechte und dann haben wir manchmal einfach... geswitcht.
Und man wollte dich mehr am Ball haben quasi, ne?
Ich glaube, ja, ich glaube, so, ne? Genau, auch das glaube ich. Und ich habe sowohl also auf Außen gespielt als auf Halbrechts, also es war beides. Ja, ja. Sprich, meine angestammte Position war schon rechts außen.
Ja,
und deswegen war das dann auch der Weg, den ich da gehen wollte, auf jeden Fall.
Ja. Wie krass ist denn jetzt wirklich dieser Linkshänder-Vorteil? Also, mir hat Kretsche das auch ungefähr mal so gesagt, ja, wie, du bist Linkshänder, warum ist das, also da muss man ja gar nichts können, so ungefähr, um als Linkshänder Bundesliga zu spielen.
Ich glaube, die Regel ist doch, Linkshänder spielen immer ein oder zwei Klassen höher, mindestens.
Oh, ist das wirklich so?
Habe ich mal gehört, das ist, glaube ich, so eine Kreisliga-Regel. Das heißt, Linkshänder, wenn du weißt, so dieses, da gibt es so Formate, wo die dann immer sagen, Linkshänder spielt immer automatisch zwei Klassen höher.
Also das heißt, ich spreche eigentlich gerade mit einem Zweit- oder Drittligaspieler hier.
Anscheinend, ja, anscheinend.
Aber geil, ey. Nein, aber hast du, es ist schon ein kleiner Vorteil, oder? Weil es ein paar weniger gibt, aber hast du es jemals als so eklatant wahrgenommen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Linksaußen so wahnsinnig viel besser sind als die Rechtsaußen zum Beispiel.
Nee, du hast es ja richtig, richtig gesagt. Es liegt einfach daran, dass da einfach nicht genug sind. Sprich, du dann halt einfach schon so ein Anführungszeichen Alleinstellungsmerkmal hast, dass du dich immer befähigt zu spielen. Und ich glaube, dadurch denken das viele, aber das heißt einfach nur, dass du einfach die Spielzeit bekommst, um dich weiterzuentwickeln und machst dann wahrscheinlich viele gute Entwicklungsschritte, weil du halt einfach auch diese Spielzeit bekommst und dann, ja, das Vertrauen, weißt du, das ständige Vertrauen, kannst dich dann gut weiter, weil bei solchen Linksaußen, es gibt so viele sehr gute Linksaußen und bei Linkshändern ist das halt sehr limitiert dann.
Ja, stimmt, stimmt. Ja, wahrscheinlich mehr hauen und stechen, das kann ich mir auch vorstellen, wenn man Linkshausen...
Also kann ich mir nur so erklären.
Du hast vorhin gesagt hier, du warst großer Ronaldo-Fan. Wie findest du denn das gerade, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, was da gerade bei Manchester United so passiert? Wer es nicht mitbekommen hat, die haben unter der Woche gegen Tottenham gespielt und gewonnen und der hat in der 89. Minute gesagt, ich mache mich dann mal vom Acker, und einwechseln lassen wollte er sich auch nicht und jetzt ist er suspendiert und es ist alles eine absolute Club-Ikone und gerade geht da irgendwie alles in den Bach runter. Wie guckst du da drauf?
Ja, ist natürlich gegenüber den Mannschaftskollegen nicht so cool, finde ich. Also ich finde, am Ende ist es ja immer so, dass alle die, also man hat einfach die gleiche Situation, alle versuchen oder wollen spielen und da kann man nicht eigentlich so in Anführungszeichen egoistisch dann denken, weil ich würde das niemals tun. Man muss am Ende sich da hinstellen, zusammen mit der Mannschaft feiern, egal wer auf dem Platz steht, und das den anderen auch gönnen. Und das ist natürlich schon was nicht so cool ist von ihm jetzt in der Situation. Also das würde ich jetzt einfach mal so bewerten aus der weiten Sicht. Aber ja, er wird sich da seine Gedanken gemacht haben, warum er das macht. Oder ich glaube auf Instagram, das war das gesagt.
Ja, das weiß ich nicht, ob er sich da so viel Gedanken gemacht hat.
Eine Kurzschlussreaktion oder so, ich weiß es nicht.
Das glaube ich.
Glaube, er frustriert es jeder, wenn er nicht spielt. Und ich glaube, wenn du so einen Weltklasse-Spieler hast wie Cristiano Ronaldo, der über so viele Jahre eigentlich immer am Optimum gespielt hat und dann, sage ich mal, jetzt diese Saison einfach so wenig spielt, ist es für ihn wahrscheinlich schon so eine krasse Umstellung, dass er wahrscheinlich auch einfach überreagiert hat. Aber es ist auch immer noch keine Entschuldigung.
Ich meine, hat er so ein bisschen verpennt, dann mal sich für sich auch ehrlich zu überlegen, wer bin ich denn noch, wie bin ich denn noch? Ich meine, der ist jetzt 37 vielleicht und er ist halt nicht Hans Lindberg, ne? Es kann nicht jeder mit Mitte 40 gefühlt noch Weltklasse spielen. Das scheint,
aber vielleicht kann er das ja.
Meinst du?
Aber er hat es ja in der Saison vorher noch bewiesen.
Boah, ich finde, der war in der Saison, also hat er noch viele Tore gemacht, da bin ich bei dir, aber wenn man so sieht, was die Mannschaft für den mitarbeiten musste und was das so gekostet hat, bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Weißt du, es sind halt dann 18 Tore, die er macht, es sind nicht mehr 38. Früher hattest du keine Argumente, also ich fand ihn auch immer mega, aber da hattest du keine Argumente, weil er so viele Tore gemacht hat, aber für 18 Tore kannst du ja nicht mehr sagen, wir tragen dir alle den Ball zu, oder?
Nee, das stimmt natürlich. Am Ende des Tages müssen die ja dann auch entscheiden, ob die nicht einen Umbruch machen. Und das haben sie ja mehr oder weniger dann getan. Ich glaube, dass der Ten Hag jetzt einfach auch auf andere Spieler setzt. Aber ich bin bei Manchester United auch, ich war eher immer ein Riesenfan von ihm. Ich bin da jetzt nicht so bewandert drin. Also ich war sehr, sehr Spieler fixiert, was das Thema angeht.
Okay.
Also ich war jetzt nicht immer Fan von den Mannschaften, in denen er gespielt hat, sondern nur eigentlich von ihm selbst als Spieler, wie er gespielt hat.
Ist er auch der Einzige oder hast noch ein paar andere Lieblingsfußballer oder was?
Also ja, klar, BVB. Jonas Hofmann ist natürlich mein Lieblingsspieler.
Ja, genau das wollte ich doch hören. Den holen wir jetzt mal kurz dazu. Der hat uns schönerweise, unser Fußballnationalspieler, eine kurze Nachricht geschickt.
Oh. Servus, lieber Marius. Hier ist der Jonas. Oder ich sag mal lieber Servus, lieber T-Bag. Das kannst du bestimmt gleich auch erklären, warum du der T-Bag bist. ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Aufnahme des Podcasts. Und ich würde gerne einfach mal das Thema anreißen, als wir früher als Kinder oder Jugendliche in unseren Freundschaften Spiele gespielt haben, egal in welcher Form. Ob du das verkraftet hast, meistens verloren zu haben, und kannst ja auch gerne erwähnen, wer da des Öfteren der Sieger war. Das werfe ich jetzt mal so in die Runde und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei der Aufnahme. Bis dann. Oh.
Vielen, vielen Dank an Jonas Hofmann. Sehr, sehr cool, den hier zu hören. Ich muss sagen, bevor wir das beantworten, ne, ihr seid wirklich beste Kumpels seit Kindheitstagen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich von Anfang an immer alles zusammen verbracht. Also sprich, wir waren in der Schule auch zusammen immer Klasse, gleiche Klasse. So ging das dann los und wir haben jetzt auch immer noch einen guten Draht und auch mit unserem Freundeskreis sind wir eng vernetzt, also sprich, da ist man auch im Austausch, klar, mal mehr, mal weniger, ist ja auch immer die Frage, wie gerade die Situation, sage ich mal, auch zu Hause oder so ist mit zur Familie oder keine Ahnung, aber trotzdem verliert man sich nie aus den Augen und ich glaube, wir haben da einfach auch zusammen mit unserem Freundeskreis so eine enge Bindung, dass man da immer wieder, wenn man zurückkommt, kommt in seinen Heimatort, wir kommen ja aus dem gleichen Ort, sich sieht, sich kennt, sich trifft, wenn man die Zeit hat.
Ist der Ort ist dann in der Nähe von Heidelberg irgendwie? Oder wo?
Ja, genau, wir kommen aus Roth, aus so St. Leon Roth heißt der Ort.
Achso, das ist, okay, das ist auch was der Namensgeber für den Verein ist, von dem du vorhin erzählt hast. Ne?
Er war ja selber im FC Roth, das ist sein Heimatverein auch.
Ah, okay. Achso, die haben auch eine Fußballabteilung dann quasi.
Genau, also heißt FC Roth, Fußballclub Roth und der Handballclub heißt TSV Roth.
Ach so, sind einfach zwei verschiedene, okay, aber es gibt beides quasi in Rot, alles klar. Der hat ja eine unfassbare Entwicklung nochmal gemacht, das ist ja echt, wie guckst du da so drauf als sein bester Kumpel, also das ist ja jetzt echt, der ist ja, finde ich, echt einer der Hoffnungsträger, dass Deutschland eine ganz gute EM da in der, WM da in der Wüste spielen könnte.
Auf jeden Fall. Ja, also ich finde es genauso wie du, also Wahnsinn. Wir waren immer als Jugendliche bei seinen Spielen in Hoffenheim, als er da in der CBA-Jugend war, waren wir immer da im Stadion in Hoffenheim auf der Tribüne und haben uns das angeschaut und da war er ja auch schon sehr, sehr gut. Aber Wahnsinn, wie sein Weg jetzt auch verlaufen ist, auch mit den verschiedenen Stationen und wie er auch dann immer mit den einzelnen Sachen umgegangen ist, wie zum Beispiel in Gladbach, als es einfach am Anfang auch gar nicht lief, obwohl er von Dortmund kam. Und ich glaube, er hat da auch immer für sich wieder krasse Sachen mit rausgezogen und sich weiterentwickelt in verschiedenen Punkten und am Ende des Tages das Spiel, was er jetzt gerade spielt, das hat er für sich, also für seine Person einfach perfektioniert. Also ja. Es ist Wahnsinn. Also er war immer auch im Sportunterricht extrem schnell, antrittsstark und so wie jetzt auch. Auch spielintelligent, wie er jetzt schon angedeutet hat, bei ungefähr jedem Spiel kann er dich schlagen, weil er einfach das auch schnell adaptieren kann. So. Ja. Und ich glaube, das kommt jetzt ihm auch alles einfach sehr zugute und ich bin sehr stolz auf ihn, wie er das gemacht hat und ich glaube, er kann da auch einfach sehr, sehr stolz auf sich sein, was für einen Weg er da gegangen ist.
Na. Also ich finde, ich weiß noch, Dortmund ging am Anfang so ein bisschen schleppend, der ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, vielleicht 7, 8, wo er dann nach Mainz ausgeliehen wurde. Genau. Ich finde, da hat er sich schon echt sehr schnell sehr gut gezeigt und dann ging es ja, ich weiß gar nicht, ob direkt oder noch ein Jahr oder so Dortmund, dann ging es ja nach Gladbach weiter, aber jetzt, ich finde halt so den krassen Unterschied, ne, mit welcher Selbstverständlichkeit der inzwischen auch noch seine Buden macht, weil das ist ja oft so, diese technisch Guten, die so sauschnell sind, die sind auf einmal vom Torwart und dann denkst du dir, Alter, wie kannst du den nicht reinmachen, aber der macht sie inzwischen einfach alle rein, ne?
Ja, der ist eiskalt geworden, das finden wir, also finde ich auch, also es ist wirklich sehenswert, ja. Wenn er da von Manuel Neuer allein drauf zuläuft und dann macht er den eiskalt rein, also letztes Jahr war, glaube ich, 14 Tore, also das muss man erstmal in der Bundesliga machen.
Krass, ja, waren das 14 Stück, boah, also glaub, alles über
ich glaub,
10
ich glaub,
ist
ich
ja
bin
eigentlich
mir nicht
für,
sicher.
Ja,
aber ich glaube,
12,
13, 14 waren es.
Ja. Brutal, brutal.
Ja. Also ich bin auch sehr, sehr optimistisch jetzt für die WM. Es war ja ein bisschen Schockmoment jetzt im letzten Spiel gegen, wenn war es, im Pokal,
gegen Darmstadt. Darmstadt.
Genau, ja. Da hat er sich an der Schulter verletzt. Aber ich glaube, hoffe, es ist nicht so schlimm, dass er da für die WM bereit ist.
Das will ich doch auch schwer hoffen. Das wäre ein krasser Rückschlag für die Nationalmannschaft von den Fußballern. Schreibst du da mal eine WhatsApp so nach so einem, oder auch wenn er mal ein Tor macht? Wie seid ihr so im Austausch?
Ja, wie gesagt, da schreibt man sich auf jeden Fall mal. Also, wir telefonieren auch ab und zu mal. Aber ja, genau, es ist immer sehr unterschiedlich, mal mehr, mal weniger, so wie, wie es manchmal ist. Aber wenn man sich dann hört, dann ist es einfach wie als wir kleine Jungs waren oder beziehungsweise ja, wie früher. Und ich glaube, darum geht es auch am Ende, dass man einfach immer diese Connection behält. Und so ist es schon auch bei uns, dass man, wenn man sich dann wieder sieht, einfach alles wie immer ist.
Sehr, sehr geil. Und jetzt sag mal, Teabag, habe ich das richtig verstanden?
Also dazu zu sagen, ist ja lustig, weil Prison Break,
ja,
sagt
die Serie,
was, ne?
Ja,
Prison Break,
ja.
Die Serie, das war unsere oder ist unsere absolute Lieblingsserie von unseren in unserem Freundeskreis.
Ja.
Und jeder hat so seinen Namen wegbekommen, beziehungsweise hat ihn ausgewählt, und Jonas und Sascha, das ist ein anderer Kumpel, die haben sich schnell die besten Namen geschnappt, und am Ende des Tages hatten wir halt mal keinen Namen mehr oder weniger übrig, und dann haben die einfach so, du bist jetzt Teabag, und das hat sich dann eingebürgert. Und Teabag ist ja so eigentlich nicht so der geilste Charakter da, ist eigentlich der schlimmste Charakter.
Ah, okay, ich kenne die Serie,
ja,
ich habe sie
ist,
aber nie
das
wirklich
eigentlich
gesehen.
Das ist der schlimmste Charakter in diesem und damit haben die sich halt einen Spaß erlaubt und haben das einfach durchgezogen. Und
okay.
Ja, du weißt ja selber, wenn man sich mehr darüber aufregt, dann wird es eh
ja,
schlimmer.
Ja, absolut. Niemals mal einfach so tun, als wäre
man, ich reg mich dann noch mehr auf. Okay. Ja. Und dann ging das immer so weiter und ja.
So, wobei ich kann dir, ich weiß nicht, ob dir das hilft, krasserweise. Ich habe einen Spitznamen, der immer mal wieder aufflammt, den ich reg mich da jetzt auch nicht drüber auf, aber den habe ich nicht so gerne, weil der bei mir im Kopf sehr mit einer vor vielen, vielen Jahren Verflossenen von mir verbunden ist. Und wenn ich das den Leuten sage, hören die auch sofort auf, mich so zu nennen. Das ist echt witzig, weil damit keiner assoziiert werden will. Also vielleicht musst du das mit Teabag irgendwie auch mal versuchen.
Ich hab's,
wobei
ich
die
hab's
wissen
aufgegeben.
Ja, das ist.
Ich hab's aufgegeben.
Du hast es aufgegeben. Wahrscheinlich ist es auch besser.
Einfach wenn du wenn Jonas werden. Kennst, dann musst du es aufgeben.
Geil, ist der da so hartnäckig? Mag ich. Ich liebe es auch, Leuten Spitznamen zu geben und es bis zum Erbrechen durchzuziehen. Finde ich mega.
Ja, und was er noch gefragt hat mit den Spielen.
Ja, jetzt halt, bin ich gespannt. Hast du immer verloren? Hat er dich immer platt gemacht?
Also immer ist jetzt weit ausgeholt, aber das Schlimme ist ja, dass er einfach, ja. Ist egal, ob das jetzt Mensch ärgere dich nicht ist, Tischtennis, ja. Golf, keine Ahnung, irgendwelche Kartenspiele, Wizard, weiß der Geier, irgendwas ist, der gewinnt. Das ist Wahnsinn. Das ist FIFA war ein großer Punkt immer. Wir haben viel FIFA gespielt.
Ja. Ja.
Und er spielt dann halt so lange, bis er gewinnt. Also sprich, selbst wenn er verliert, sagt er dann zu, komm nochmal. Und ich erbarme mich dann halt immer, weil ich halt auch oft gewonnen habe.
Ja.
Und dann hat er halt irgendwann gewonnen und dann sagt er so, ja, er hat immer gewonnen.
Achso, er spielt so lang, okay, also er ist schon ein Born Winner, so wie du ihn beschreibst, aber
er,
im Zweifel spielt er dann auch so lang, bis er es bleibt.
Ja, genau. Der Ehrgeiz ist so da, dass er das durchzieht, bis er gewonnen hat, also sprich, irgendwann hast du auch selber keinen Bock mehr, weil du denkst so, ey, komm, dann gewinn halt, ist mir scheißegal. Und
geil.
Er ist halt so hartnäckig und will immer gewinnen. Und er wird auch so sauer, wenn er nicht gewinnt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie als die größte Beleidigung, wenn er ein Spiel verliert. Da kannst du ihn mit aufziehen. Ich kann mich noch erinnern, bei seinem Junggesellenabschied, da haben wir einfach das Ziel gehabt, dass er kein Spiel gewinnt.
Und? Hat es funktioniert?
Es hat fast nicht funktioniert, weil ich glaube, ein Spiel hat er sogar fast trotzdem gewonnen. Aber am Ende des Tages haben wir es irgendwie hinbekommen.
Ich kann dir sagen, ich bin leider genauso, muss ich mir eingestehen. Ich bin ein unerträglich schlechter Verlierer. Deswegen kann ich solchen Leuten leider keinen Vorwurf machen. Ich bin da leider genauso. Ich gebe aber die Schuld meiner Mutter. Meine Mutter hat mich immer gewinnen lassen als Kind, weil der es egal war. Und deswegen bin ich komplett Banane im Kopf, was Spielen angeht. Also,
das ist wahrscheinlich so, ja. Das glaube ich.
Da sind schon Abende in Dramen. Also wenn ihr einen Schuldigen sucht, vielleicht ist Jonas Mutter schuld, dass er so geworden ist. Bei mir ist es so, ich werf's ja nur mal in den Raum.
Ich werf's
ja nur mal in den Raum. Ach Mann, sehr schön. Marius, dann schauen wir ein bisschen weiter. Das war so die, wobei eins habe ich noch. Jonas Vater hätte dich auch gerne nach Hoffenheim geholt. Als Fußballer. Ist das so? Aber
das
hat nicht ganz geklappt.
Das ist so, ja. Da gab es, was war das? Das glaube ich war so D-Jugend, C-Jugend, gab es ein großes Turnier bei uns im Ort. Da waren auch immer hier VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, viele, viele gute Mannschaften vor Ort. Und ich war jetzt im Fußball, bin ich jetzt kein blindes Huhn, sage ich mal. Ich war ganz okay. Ja. Ob es jetzt am Ende gereicht hätte, das weiß man ja nie. Und ob das ist ja grundsätzlich nie das Ziel. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon ganz, ganz gut. Und Jonas Vater wollte oder hat es auch so erkannt und hat es schon versucht, auch so ein bisschen zu forcieren. Aber es kam nie dazu, dass ich irgendwie jetzt zu Hoffenheim gekommen bin oder so.
Gibt es ja auch nicht so viele Plätze in diesen Hochklasse. Nee,
genau, und du NLZ, brauchst halt auch das Glück ich und ich glaube, dass, ja, dass ich da vielleicht auch einfach nicht gut genug war. So.
Okay.
Fertig aus. Muss man sich ja eigentlich.
Haben wir ja, aber haben wir ja Glück. Deswegen haben wir einen überragenden Handballer gewonnen. Ne?
Das ist jetzt aus.
Das ist immer so, aus. Wenn eine Tür aufgeht, wenn ein Fenster. Wenn eine Tür zugeht, geht ein Fenster auf.
Wenn eine
auf,
Tür
so
sich schließt, öffnet sich die nächste, oder?
Scheiße, jetzt habe ich die Bennett-Wiegert-Krankheit. Sprichwörter völlig falsch, um weiterzugehen. Da muss ich mich nochmal konzentrieren. Oh Gott. Neulich habe ich in einem Kommentar, ach du grüne Güte, gesagt. Also ich traue mir da selber nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was ach du grüne Güte eigentlich sein soll. Also ich glaube, ihr versteht, aus welchen beiden sich das zusammensetzt. Aber es war, naja. Marius, lass über die Rhein-Neckar-Löwen-Zeit nochmal quatschen. Was ist da so hängen geblieben? Du hast vorhin schon mal erzählt, gekommen, um dann erstmal den verletzten Grötzki zu ersetzen, viel Spielzeit bekommen. Wie ging das dann für dich so weiter? Was bleibt hängen aus diesen 5 Jahren Löwen?
Es war natürlich ein riesen Auf und Ab, weil, wie gesagt, als ich damals in dieser A-Jugend-Bundesliga war und dann diesen Anruf zu Hause bekommen habe, ich weiß es noch ganz genau, es war noch damals erst einmal Rolf Bechtold, das war damals der Trainer von der zweiten Mannschaft und ich wusste, dass die interessiert sind und er ruft mich an und sagt, ja, es klappt leider nicht so, dass ich kommen kann. Und dann dachte ich so, hä? Und er so, ja, die von Profis wollen dich haben. Und dann war ich so, what?
Ach nee,
ja,
ach
wie dann, krass. Und dann wurde ich da zum Probetraining eingeladen und habe zum Glück überzeugt und wurde dann auch nach dem ersten Training, haben die gesagt, ja, wir wollen dich verpflichten und dann die ersten Gespräche mit Gudmundsson auch so, das war wie im Traum, kann man sich wirklich wie im Traum vorstellen, mit Spielern wie Uwe da in der Halle zu stehen oder gegen Henning Fritz zu werfen, das war schon crazy. Ja. Und das war dann so was waren die Anfänge so und so war es dann auch. Ich war hochmotiviert, bin da hingekommen, topfit, wollte mich wirklich beweisen und es hat auch echt funktioniert. Ich habe, wie gesagt, die Spielzeit bekommen, erstmal in der Vorbereitung und dann auch in der Bundesliga und habe auch meine Spiele gemacht und gut gemacht und bin dann direkt über die Löwen auch in die Junioren-Nationalmannschaft berufen worden. Und dann kam halt leider in diesem März 13, diese schwere Verletzung, Knieverletzung mit Kreuzbandriss.
Ja, in deinem zweiten Jahr, ne?
In meinem ersten Jahr war das.
Ach so, nee, März 13 ist ja noch Ende erstes Jahr, ja klar. 12, 13, genau. Der erste Jahr. Ah, bitter, ey.
Mhm. Ja, und dann wäre halt auch im Sommer da, glaube ich, diese WM gewesen für die Junioren und so. Das wäre schon auch cool geworden und so, aber dann kam halt diese Verletzung und dann kam halt in der Verletzungsreha, sage ich mal, wieder die gleiche Verletzung und das hat
also war eine Reruptur quasi.
Genau, Reruptur. Und dann war es noch schlimmer mit Meniskus und dann war ich vorher schon diese 4 Monate raus, dann habe ich wieder 12 Monate Reha gemacht, dann kam ich wieder zurück, habe ich wieder rangearbeitet, dann ist diese Meniskusnaht wieder gerissen, war ich wieder raus für mehrere Monate, sprich ich war 2 Jahre nicht mehr oder weniger auf dem Feld und das hat einen schon auch mental natürlich gefordert, aber ich hatte echt auch ich hatte auch echt Glück mit so einer coolen Mannschaft, mit so coolen Leuten. So, die haben dich alle unterstützt. Zum Beispiel auch, ich habe dann in der Zeit auch angefangen zu studieren. Habe mit Uwe Gensheimer zusammen an der SAH Hochschule in Heidelberg da studiert. Mhm. Das hat mir auch mega viel gebracht, einfach auch nebenher was zu machen. Wollte ich sowieso machen, aber durch die Verletzung hatte ich dann natürlich auch mehr Zeit und so konnte ich dann halt auch einfach meine Reha machen. Der Verein hat mir 3-Jahres-Vertrag gegeben in meiner verletzten Zeit, was natürlich auch für mich ein riesen Vertrauensbeweis, ein riesen Glück war, weil ich konnte so meine Reha einfach durchziehen, habe das Vertrauen genossen und konnte mich sukzessive wieder ranarbeiten und danach kamen halt dann die schönen Sachen mit einfach wieder spielen, wieder rankämpfen und seine Leistung bringen und die nächsten Schritte machen, bis hin dann auch viel zu spielen. Das war schon auch schon cool, ja.
Aber das, bevor wir gleich über dann die schöneren Zeit reden, ist mir auch lieber, aber das finde ich schon krass. Also du bist nur 4, 5 Jahre Jugendhandballer, kommst dann direkt zu den Rhein-Neckar-Löwen, die Namen hast du schon gesagt, spielst mit Weltklasse-Leuten, mit einem Riesentrainer, unter einem Riesentrainer Und dann wird dir dieser ganze Traum, der gerade erst nicht mal ein Jahr lang Gestalt angenommen hat, wird dir dann so zerrissen durch dein Kreuzband. Das muss ja brutal gewesen sein. So, hast du da jemals Zweifel gehabt oder wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben?
Ich glaube, so Zweifeln, so, vielleicht war ich auch einfach zu jung und zu naiv, dass man so zweifelt, dass man vielleicht aufhören muss. Aber ich glaube, so wenn man das jetzt so Jahre später betrachtet, glaube ich schon, dass man da so ein bisschen natürlich mental zweifelt und so hofft mehr oder weniger, hoffentlich klappt's und bleibt alles gut. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nie gezweifelt. Ich habe immer gewusst, ich komme wieder zurück und ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Ich war ja auch sehr, sehr gut betreut vor Ort, wie gesagt, physiotechnisch oder ärztetechnisch. Diese Reruptur war natürlich schon so ein Nackenschlag, weil man ist so mitten im Aufbau und dann kommt sowas einfach aus dem Nichts. Das war schon sehr, 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 sehr bitter. Und da war es natürlich schon so, dass ich auch einfach mir selbst gesagt habe, ich probiere jetzt einfach alles so lange, das durchzuziehen, bis ich wirklich das Gefühl habe, so, das ist nicht mehr in deinem Kopf und ich habe das Gefühl, ich kann einfach aufs Feld gehen, ohne dass ich jetzt irgendwie denke, so, oh mein Gott, hoffentlich verletze ich mich oder so. Und so war es eigentlich auch. Also ich habe dann die 12 Monate durchgezogen und hart an mir gearbeitet. Also das war auch so, glaube ich, mein großes Glück. Ich habe es schon mal irgendwann in einem Interview oder so gesagt. Ich fand, diese Zeit war im Nachhinein betrachtet ein Riesenglück für mich, weil ich mich körperlich auf ein Niveau bringen konnte, das mit Profi-Handball zu tun hatte. Ich war, glaube ich, schon auch körperlich gut, aber halt nicht auf dem gleichen Niveau wie am Ende. Und ich habe da enorm gearbeitet, vor allem im Kraftraum. Läuferisch war ich schon immer ganz, ganz gut, aber im Kraftraum hat mir, glaube ich, schon auch diese Stabilität und Sicherheit gegeben, um dann die nächsten Jahre in Angriff zu nehmen. Und ohne diese Zeit, glaube ich, hätte ich das nicht geschafft, weil du niemals so viel Zeit bekommst, um so hart an dir zu arbeiten.
Ja. Ja, aber krass, aber das ist ja eigentlich der Teil am Handball, der auch nur Mittel zum Zweck ist, der, also wem das Spaß macht, der wird halt Fitnesstrainer oder Bodybuilder, ne? Ihr wollt ja eigentlich alle, ne, also ihr trainiert ja, um dann geil Handball spielen zu können, so, ne? Was würdest du jemandem raten oder wie schafft man das, da dran zu bleiben? So, ist das einfach der Traum, irgendwann spiele ich wieder, der dich am Leben hält? Ich kann mir das so schwer vorstellen, so lange mit so einem Rückschlag einfach weiter zu trainieren. Krass beeindruckend.
Ich glaube einfach, wenn du jung bist, dann gehst du ja in die Sporthalle. Entweder beim Fußball schrubbst du einfach aufs Tor volle Kanne oder beim Handball ist so, du nimmst den Ball in die Hand und schrubbst auch aufs Tor. So, ja, das Verständnis damals war ja noch nicht, gar nicht da, was du alles machen musst, um dich aufzuwärmen oder dass du dir jetzt irgendwas hier ein Muskelfaserriss reisen kann. So, das ist ja grundsätzlich, kommt es ja erst da, wenn du meistens auch was hast und dich damit auseinandersetzt und wie je professioneller es wird, umso mehr natürlich. Und so war es eigentlich auch bei mir. Ich glaube, wie gesagt, diese Verletzung, ohne dass ich jetzt sau schlecht trainiert wäre oder so, aber diese Verletzung hat mir einfach Möglichkeiten offeriert, mich auf ein nächstes Level zu bringen. Und das ging einfach jetzt krafttechnisch weiter oder auch ernährungstechnisch, um einfach an verschiedenen Stellschrauben was zu machen. Und ich glaube, das habe ich getan. Und ich würde jemandem sagen, am Ende des Tages ist es halt ein Gesamtkonstrukt. Du spielst zwar Handball, aber Profi-Handball ist halt mehr als nur Handball zu spielen, sondern du musst deinen Körper in eine Verfassung bringen, um einfach das tagtäglich zu machen. Und man hat es schon mehrfach in der Vergangenheit erlebt, manche Sportler schaffen es auch nicht, das durchzuziehen, weil vielleicht auch der Körper nicht bereit ist vielleicht für Leistungssport oder so.
Ja.
So, das glaube ich.
Voll. Also ich glaube da zum einen, ich glaube so in den jungen Jahren, wo es dann darum geht, Profi zu werden, ne, die einen kriegen es mental nicht hin und sagen, ich möchte diese ganzen Entbehrungen nicht mehr und bei den anderen streikt der Körper so. Ne? Das ist ja gefühlt das, wo das die meisten irgendwie dann mal auf der Strecke bleiben. Ja, krass, aber sau interessant zu hören, wie du dich da durchgekämpft und da am Ende sogar wahrscheinlich was Positives rausgezogen hast, was, glaube ich, in so einer Zeit echt schwer ist, das so mitzunehmen. Also positiv im Sinne von körperlicher Entwicklung.
Genau.
Du hast uns vorhin schon ganz geil einen Einblick gegeben, wie sehr du irgendwie noch an den Löwen hängst, so mit denen fieberst. Sind auch noch Kontakte aus der damaligen Zeit? Gibt es Leute, mit denen du noch viel im Austausch bist?
Ja, sehr, sehr viel. Also mit Uwe bin ich sehr, sehr gut befreundet. Wie gesagt, ich habe mit ihm studiert. Ich bin eigentlich über die ganzen Jahre, seit ich ihn kennengelernt habe, ständig in Kontakt. Also wenn wir erstmal, wenn wir uns, wenn ich in der Heimat bin, versuche ich auch, mich mit ihm zu treffen oder versuche auch mal mit ihm zu telefonieren öfters, weil einfach auch, weil wir einfach erstmal gut befreundet sind, auch einfach der Austausch auch da ist und das einfach ja eine coole Verbindung ist und auch diese Studiumzeit hat uns mega zusammengeschweißt. Es war echt eine coole Zeit. Patrick Krötzky habe ich einen sehr guten Draht. Mit den Physiotherapeuten bin ich sehr, sehr gut auch und eng vernetzt noch. Da werde ich auch manchmal, wenn ich in der Heimat bin, im Sommer oder so, vorbeischauen mit den Ärzten. Mhm. Also mit dem Umfeld generell, da bin ich eigentlich auch immer noch in Kontakt. Und ich glaube, das ist einfach so, was den Reiz dann auch immer ausmacht, dass man einfach diese Connections hat. Und ich glaube, diese Zeit ist so in einem drin. Das kann man gar nicht erklären. Das ist so emotional. Und weil die mich halt auch kennt, seitdem ich gefühlt 19 bin. Ne? Für viele sagen ja noch, ich bin immer noch 19 für die. Yeah. Durch Alex Pettersson, mit dem bin ich ja auch gekommen. Für den bin ich immer 19. Für den bleibe ich immer 19, sagt er immer.
Der bleibt für mich auch immer 41.
Ja, genau.
Ich habe ihn natürlich auch schon gesehen, als er ein bisschen jünger noch war, aber in meinem Kopf ist er 41. Damit bleibt er jetzt für immer stehen. Geil. Ich habe hier noch einen auf der Uhr, den vielleicht, wahrscheinlich hast du ihn jetzt eher nicht genannt, weil er aktuell nicht mehr bei den Löwen spielt oder jetzt schon eine Weile. Ich nehme nicht an, dass er sich durch seinen Wechsel für dich zur Persona non grata entwickelt hat, aber er hat einen verdammt guten Rat für dich. Da bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Hendrik Pekeler.
Moin Schmieso, moin Steini. Ich wünsche euch heute viel Spaß beim Podcast Hand aufs Harz. Schmieso, du hast dir heute einen sehr gesprächigen Gast ausgesucht. Deswegen kann ich dir, Steini, nur einen Tipp geben. Erst denken und dann reden und nicht andersrum. Unsere gemeinsame Zeit bei den Löwen war geprägt von einem harmonierenden Miteinander. Aber wir sind auch zwei Typen, die sich wenig gefallen lassen und auch gerne mal aneinander anecken. Daher erzähl doch mal, warum du mir noch ein T-Shirt schuldest. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund und wir hören uns. Liebe Grüße aus Kiel, macht's gut. Ciao.
Persona non grata.
Bitte?
Ich habe gesagt, Persona non grata hat's gut zusammengefasst.
Wirklich, jetzt spätestens nach der Sprachnachricht, oder wie?
Ja, genau. Nee, mit dem Wechsel nach Kiel.
John, hast du ihm das übel genommen?
Nein, gar nicht. Spaß. Also, das ist, was er ja auch gut beschreibt, zwischen uns ist so ein bisschen Hassliebe. Wir lieben uns, wir hassen uns und so war es auch immer im Training.
Okay. Übrigens an Peke natürlich auch alles Gute. Ich hoffe, den sehen wir auch sehr bald wieder auf der Platte. Die Geschichte mit den Achillessehnen hat sich ja leider lange angedeutet und ist dann irgendwann wieder passiert. Den zum Beispiel hätte ich gern noch mit auf der Platte gesehen, jetzt bei diesem geilen Löwen gegen Kiel-Spiel, aber hoffentlich dann bald wieder. Marius, hast du das Problem manchmal, dass du erst sprichst und dann denkst?
Ja, also ich glaube, Jakob Heinl hat es auch mehrfach in Interviews gesagt, dass das mein größtes Problem ist, dass ich halt einfach, ich sag mal, ungefiltert spreche. Und ich glaube, das ist halt einfach so, ich bin einfach, nicht auf den Mund gefallen und ich spreche halt einfach auch extrem, gern, würde ich jetzt sagen, weil einfach, das ist so mein Naturell einfach und ich glaube, dem gehe ich einfach nach. So.
Das ist, glaube ich, was er meint. Ich finde, so wie ich dich jetzt kennenlerne. Wir haben leider noch nie länger geschnackt. Ich hoffe, das wird es ab jetzt dann ein paar Mal häufiger geben, auch ohne dass ein Mikro an ist. Aber ich nehme dich eigentlich total, also ich merke, du sprichst gerne, du sprichst auch gut, aber du hast ja jetzt noch überhaupt nichts rausgehört, wo ich gesagt hätte, ja geil, da haben wir ihn erwischt, da hat er sich mal schön verplappert.
Also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich sagen das die Leute, bei denen ich noch mehr Müll rede, weißt du? So jetzt sage ich mal, Intimkreisen, wenn es einfach mal so ein bisschen heiser hergeht oder irgendwelche unnötigen Themen sind oder so. Ja. Und du kennst ja Peke jetzt auch schon länger, ob man aus dem Wort rausbringt, da muss man schon viel reden. Und ich glaube, ich habe ihn einfach sehr, sehr viel umredet, wenn man das so sagen kann. Okay. Weißt du, er kam neu und ich habe ihn, glaube ich, einfach direkt so voll gelabert, würde ich einfach sagen. Und er hatte gar keine andere Wahl, sich das anzuhören. Und ich glaube, das war so der Knackpunkt, wo er gemerkt hat, okay, der Junge, der meint's nicht böse.
Okay. Ja, also den hast du so voll gelabert, dass er sich irgendwann gezwungen gesehen hat, okay, mit dem muss ich jetzt auch mal irgendwas antworten und mich mit dem unterhalten. Genau.
Mit dem das muss ich auch mal was machen, weißt du?
Geil. Und das mit dem Anecken, ist das so, dass du dann manchmal vielleicht was raushaust und dann sagt jemand anders, sag mal, was ist denn mit dir verkehrt? So, hast du dich da ab und an schon? Passiert dir? dass du auf dich jeden mal Fall um Kopf und Kragen redest, ja?
Nee, nicht mal um Kopf und Kragen. Ich mache das manchmal auch schon so bewusst. Also bei ihm wusste ich einfach, so, oft im Training, ja, wusste ich einfach, ich kriege ihn, wenn ich ihn beleidige oder wenn ich ihn ein bisschen so striez, weißt du, sagt man bei uns, wenn man so ein bisschen ihn unter Druck setzt oder so kleine, also er war ja Kreisläufer und sprich, er ist ja dann auch zwischen uns außen oft und da hast du ja dieses Mismatch dann musst du dir halt was einfallen lassen, ne, manchmal. Und dann war ich halt auch nicht auf den Kopf gefallen, hab dann halt versucht, ihn manchmal halt alt aussehen zu lassen. Das ist mir öfters auch mal gelungen und das hat ihn, glaube ich, auch manchmal einfach so stark genervt, dass ich ihn da entweder voll gelabert habe, dass er mal unkonzentriert war oder so, weißt du? So Kleinigkeiten.
Ah, geil, ey. Aber das ist ja ein bisschen gefährlich, ne? Weil ich meine, du bist, da hast du gesagt, 1,87, du bist vernünftig durchtrainiert, aber der ist halt über 2 Meter und Kreisläufer. Wenn der dich dann mal ummäht, wenn es ihm zu blöd wird, das tut ja wahrscheinlich eher dir weh als ihm.
Das habe ich auch ein paar Mal zu spüren bekommen. Ich glaube, darauf wollte er ja dann auch noch hinaus, ne? Also ja, das war ja, was er jetzt auch gerade angesprochen hat, das ist eine lustige Geschichte.
Und ja, zwar, erzähl mal.
Wie gesagt, wir haben so eine kleine Hassliebe und ich kann mich noch erinnern, es war gar nicht im Training oder auf dem Spielfeld, wie wir jetzt wahrscheinlich alle denken, sondern es war im Bus, im Mannschaftsbus. Und zwar, wir haben damals die Champions League Heimspiele in Frankfurt ausgetragen, weil da die Halle die Kapazitäten irgendwie Problem, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir im Mannschaftsbus nach dem Spiel, ich komme rein und er hat irgendeinen dummen Spruch gebracht und ich war da ein bisschen auf, keine Ahnung, auf 180 gleich und wir haben uns dann ein bisschen hin und her geschossen gegeneinander und dann irgendwann bin ich auf ihn los. Wir haben uns so ein bisschen gerangelt, sag ich mal. Also es war einfach auch spaßig gemeint. Ja, ja, aber ich habe an ihn am T-Shirt gehabt, habe ihn übelst durch den Bus gerissen und dann war also einfach sein Löwen-Polo oder T-Shirt in zwei Teilen gerissen.
Hast und dann, du ihn schön zerfetzt. Okay.
Das Lustige war, dann kamen halt langsam nach und nach die Mannschaftskollegen rein und wir waren nämlich erster relativ alleine und dann haben die halt so Peke gesehen und der Peke war halt einfach mit zerrissenem T-Shirt da und bei mir war halt einfach nichts. Und dann war halt so, der Running Gag war halt, Steini hat Peke so richtig vermöbelt und Steini ist der Stärkste und Peke kann nichts und das war halt so ein Running Gag über die Wochen. Also das ist, glaube ich, so das, was da die lustige Story hinter ist, weil dann immer die Physiotherapeuten auch immer so, Peke, Steini, muss auf Steini aufpassen, der ist hinter dir und so.
Oh, ich liebe sowas, ey. Das ist doch genau der Shit, warum man Mannschaftssportler wird,
ja,
oder?
Ja, und so war das. Also das war, warum ich ihm noch ein T-Shirt schuld.
Ja, und hast du bis heute den Ruf als brutaler Schläger? Oder ist null, das irgendwie null, wieder null vorbeigegangen? Oh Mann, ey.
Aber ich glaube, ich bin der Erste, der weg ist.
Wenn es drauf ankommen würde, würde er wahrscheinlich dich körperlich doch ein bisschen...
Ja,
oder? Bin ich da richtig?
Ich denke auch. Ich glaube, ich würde ein bisschen mit meinem Mund wegglänzen und dann würde ich die Biege machen.
Geil. Ich habe die schon mal heiß gequatscht. Peke, jetzt mach du sie fertig. So, ist genau, das die genau, Aufteilung? Genau. Geil, ey. Ich glaube, mit euch muss ich mal feiern so gehen. Das stelle ich mir sehr gut vor.
Kannst du gerne.
Ah, stark, ey. Oh Mann, und dann, du damit war, oh Gott, langsam muss ich auch auf die Zeit gucken. Du hast ja 2 kleine Kinder, ich darf dich ja nicht hier bis Mitternacht belabern. Der Wechsel dann, nach 5 Jahren Rhein-Neckar-Löwen, wo alles losging, wo du so eine schwere Zeit hattest mit der Verletzung und dann hast du 2 Meisterschaften gewonnen und wir müssen dann gleich alle im Viererpack bereden. Warum dann weiter nach Flensburg 2017?
Ja, es war eigentlich... ähnlich wie dann der Schritt von Flensburg weg zu Hannover. Und zwar bei den Rhein-Neckar-Löwen war es ja so, dass ich dann einfach auch viel gespielt habe in der Champions League. Nikola Jakobs hat mich dann echt in diesem, sage ich mal, 2016er Jahr war das, extrem viel in der Champions League spielen lassen. Und ich habe meine Leistung gebracht, habe viel gespielt und habe das also wirklich gut gemacht. Und vom Gefühl her war es dann auch so, ich brauche was Neues, ich brauche wieder mal einen anderen Input, ich hatte auch immer diesen Traum, einmal wegzugehen von, sag ich mal, diesen Heimatgefilden. Ne? Also für mich war das ja trotzdem immer Heimat, weil du hast deinen Freundeskreis, deine Familie vor der Haustür, es war alles perfekt. Aber andererseits wollte ich auch mal so ein bisschen out of the box und einfach mal weg und alles alleine machen. In dem Sinne, dass ich einfach auf mich allein gestellt bin, handballtechnisch. Und das war so der Gedanke, als das Angebot von Flensburg kam, dass die jemanden im hohen Norden brauchen. Und ich glaube, so eine Chance lässt man sich auch nicht entgehen. Also bei so einem Traditionsverein aufzuschlagen und da zu spielen, das Ganze aufzusaugen, das war schon auch echt geil. Und ich glaube, das hat sich auch im Nachhinein bewahrheitet. Also das war einfach auch extrem geil.
Jetzt das, was daraus geworden ist, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich diese Geschichte so krass finde, 4 Meisterschaften dann am Stück. Und man muss ja sagen, bei den Löwen hätte ich ja jetzt fast gesagt, okay, die waren dann auch mal reif. Das Flensburg, hättest du das geglaubt, wenn dir einer gesagt hätte, du gehst jetzt nach Flensburg, wirst noch 2-mal Meister? Das hättest du doch keinem geglaubt, oder?
Nee, also damit bin ich, also in Anführungszeichen, das glaube ich, hat keiner da geglaubt. Vor allem, weil auch die Saison, als sie losging, relativ schwach losging von unserer Seite. Ich glaube, Mike wurde ja dann auch Cheftrainer. Ich bin ja noch von Jubo Mofranis damals verpflichtet worden. Und als es dann losging mit Mike, haben wir ja auch Spieler am Anfang verloren, die Flensburg normalerweise nicht verloren hat. Mhm. Und aber das dann, sage ich mal, wieder in die Spur zu bekommen und dann bis zum Schluss an diese Chance zu glauben, das war auch echt in der Mannschaft drin, muss ich sagen. Also ich habe da auch in der Mannschaft immer das Gefühl gehabt, wir sind so dieser Geheimfavorit und das bleiben schon. Wir bis zum Schluss. Ja. Und wir machen einfach unsere Aufgaben und wir schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und solange wir da, das ist ja auch so, wenn du es lange schaffst, da oben in diesem Kreis mitzuschwimmen und die Entscheidung ist nicht gefallen, dann kannst du es bis zum Schluss werden. Deswegen ist es auch echt immer noch ein bisschen schade, dass diese Corona-Saison abgebrochen wurde. Klar, Corona ist gekommen, da können wir nichts tun. Aber da war ja noch so viel zu spielen und dass diese Meisterschaft so entschieden wurde, ist auch immer noch schade, finde ich. Also das
stimmt,
ist immer noch
ihr hättet
so,
ja Kiel noch fangen können, ne?
Theoretisch wäre immer noch alles möglich gewesen und das ist immer schon noch so ein bisschen, ich glaube, es ist in allen Flensburgern drin, aber klar, die Pandemie war und das war ja auch alles schlimm, so, also deswegen.
Ja, aber stell dir das vor, aber trotzdem, das ist ja total legitim, dieser Gedanke, ne? Also ich glaube, da versteht dich auch keiner falsch. Da gab es dann noch größere andere Probleme, aber trotzdem, für einen Sportler geht es darum, der will seine Saison zu Ende spielen, das finde ich auch völlig richtig so. Jeder wollte seinen Job so gut wie es geht weitermachen, aber das ist, ne, ich finde halt so dieses, stimmt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht wären es sogar 3 geworden, aber gut, allein schon 2, der ewige Vizemeister, dann kommt nach dem großen Lubomir Vranjes jetzt der noch relativ frische Mike Machulla und ihr holt 2 Meisterschaften und dann wären es vielleicht sogar 3 geworden, wer weiß. Diese Geschichte ist ja schon so krass. Und für dich, wie waren denn diese, ich weiß nicht, wird das von Mal zu Mal schöner? Ist die erste Meisterschaft dann immer noch das Größte, weil die Löwen ja auch echt lange dran hingeschraubt haben, die endlich mal so, kannst du das irgendwie so ranken oder wie sind so die Erinnerungen an diese 4 Meisterschaften? Sticht da eine raus?
Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, weil einfach man so verschiedene Emotionen mit verbindet. Für die Löwen war, oder bei den Löwen war es die erste für den ganzen Verein. Das war schon krass besonders, weil einfach jeder dieses Gefühl zum ersten Mal durchmacht und das einfach so auch crazy war. In Lübeck, die ganze Halle war gelb. Wir gewinnen das Spiel und einfach die Dämme sind gebrochen und alle, ich kann mich noch erinnern, Alex Pettersson, alle geweint wie verrückt, weil das einfach auch für solche Sportler, die so lange darauf hingearbeitet haben, das Größte ist. Und wenn man überlegt, dass wir mit den Löwen mal mit 2 Toren die Meisterschaft aus der Hand gegeben haben, beziehungsweise verloren haben, das war schon auch allerdings der Tiefpunkt der Zeit. Das ist schon einfach auch eine Belohnung dafür. Und dann das dann auch wieder zu bestätigen, ist halt auch wieder krass, ne? Also das war dann halt wieder das krasse Gegenteil in der eigenen Halle gegen den THW Kiel, mehrere Spieltage bevor die Saison zu Ende ist, dann noch hier in der Dusche Mallorca gebucht und alle am nächsten Tag nach Mallorca geflogen und so.
Ah, nee.
Also das ist halt so, das hat alles seine eigenen Stories und Geschichten. Und das war für mich ja dann auch der Abschied damals, die 2. Meisterschaft. Das war dann nochmal besonderer, sich damit zu verabschieden. Und dann in Flensburg die erste Meisterschaft nach 14 Jahren. Jetzt hat man, glaube ich, auch dann gegen Göpping dieses letzte Spiel. Das war so ein Zittersieg.
Boah, die irgendwie nur 7 Feldspieler hatten oder so. Ne? Und ihr kriegt das gerade so. Und vor der Halle
schon Public Viewing aufgebaut. Ja. Mit, keine Ahnung, gefühlt schon Meisterfeier 15.000. Aber das dann zu rocken und dann auch wieder zu bestätigen im Jahr drauf. Das sind halt so diese einzelnen Geschichten, was ich sage. Emotionen, die man nicht unter einen Hut packen kann, die man irgendwie immer einzeln bewerten muss. Und es war mit jeder Mannschaft irgendwie was ganz Besonderes. Und ich glaube, das verbindet einen auch, wie jetzt gerade, du hast Peke gehört. Weißt du, der wird immer für mich so einen Draht haben, weil es einfach, du hast mit diesen Spielern, mit denen du was gewonnen hast, nochmal eine andere Beziehung, glaube ich.
Mhm. Ist, wenn ich so, ich versuche es jetzt mal, die Emotionen, die kannst eh nur du rüberbringen. Das hast du auch gerade mega geil gemacht. Ist aber nicht fast diese letzte Flensburger Meisterschaft die geilste, weil es ja 4 und 6 Punkte, das war ja ein Rennen so, also das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass man mit 6 Minuspunkten als THW Kiel Vizemeister wird, aber ihr habt halt einfach, oder ich bin mit -4 und -6 schon immer noch richtig, ne? Wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube schon, ja.
Aber das war ja, also für mein Gefühl war es die krasseste Meisterschaftsentscheidung ever, wie ihr euch da gebettelt habt. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, das war krass, weil wir gefühlt in der Saison 8 Spiele mit einem Tor gewonnen haben. Und das war halt dann immer so, am Ende des Tages sagst du, ja, guck mal, die haben alles gewonnen, aber es waren halt auch irgendwie so krasse, enge Spiele. Und wenn man dann wieder diese, wenn man selber dabei war und diese Spiele auch irgendwie vor Augen hat, was das für Spiele waren, es waren ja nicht nur Spiele gegen Top-Mannschaften, es waren ja auch enge Spiele gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen. Und das dann halt zu ziehen, daran merkt man halt auch, was das für ein Marathon ist über diese Saison, dass halt jedes Spiel entscheidend sein kann, ob das jetzt gegen gefühlt den untersten der Tabelle oder den mittleren in der Tabelle ist. Das ist halt genau diese Geilheit der Liga, ne, von der wir sprechen. Und ich glaube, dieses Jahr sieht man auch in dieser Liga, kann einfach jeder jeden schlagen und da kann jeder oben irgendwie mitmischen oder beziehungsweise halt jetzt am Anfang der Saison auch extreme Überraschungen geben. Und das, ich finde, das ist einfach so das Geile an unserer Liga. Und das gibt es, glaube ich, nicht nochmal. Das gibt es nicht nochmal, dass so eine Ausgeglichenheit hast, dass einfach auch aus der zweiten Liga da auch immer Mannschaften wieder hochdrängen, die dann auch mitspielen können, die auch die finanzielle Kraft haben, das mal wieder dann zu rocken. Siehe Hamburg, siehe Gummersbach, die das auch sensationell machen dieses Jahr. Also das macht einfach Bock, das macht einfach Spaß und ich glaube, da kann ich, glaube ich, für jeden Fan sprechen, wenn das so weitergeht, da gibt es hoffentlich nicht nur Magdeburg, die mal Meister werden, sondern auch irgendwann mal wieder andere Mannschaften. Das ist, glaube ich, schon auch einfach interessant für das komplette Publikum.
Also ich würde es auch nicht ausschließen, wenn ich finde, bei den Löwen bin ich jetzt gespannt, die hatte man ja, glaube ich, vorher nicht so. Dann gibt es die großen 4, die zwei ganz
Berlin
großen
aus dem Norden,
Magdeburg, Berlin. So, wir könnten ja auch sogar dieses Jahr nochmal wieder einen neuen Meister kriegen. Traust du dich, einen Meistertipp abzugeben? Wird es einer von den 4? Werden es vielleicht die Löwen? Hast du noch wen anders auf dem Zettel?
Boah, das ist echt, also... Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr zwischen SCM und es wird so ein Dreier. Ich habe das Gefühl, es wird so ein Dreier-Ding. SCM, THW, Berlin.
Okay. Ich also kann dir sagen,
mein Flensburger Herz blutet natürlich.
Ja.
Weil ich die gerne.
Aber was mit Flensburg? Warum schaffen die es dieses Jahr nicht? Der Staat gibt dir ja völlig recht. Die wirken noch am unstabilsten von den 4.
Ja, also ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube auch, da ist eigentlich, glaube ich, nichts. Aber ich glaube einfach, dass die halt,
dass die. Wieso nimmst du denn die Einladung nicht an und sagst einfach, ja, ich bin nicht mehr da?
das ist genau der Grund, weil ich das ja nicht. Nicht so sehe, weil einfach ich denke, dass die Flensburger einfach, die kommen manchmal auch einfach später. Also das war ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, eine Saison damals genauso. Also sprich, die können ja nochmal eingreifen, aber jetzt würde ich sagen 3 Mannschaften.
Ja. Ich kann dir im Vertrauen sagen, der THW wird es nicht. Weil in meinem anderen Podcast hat Buschi die schon zum souveränen Meister erklärt und wenn Buschi sowas ausruft, dann endet das immer in einer Katastrophe, kann ich dir sagen. Der ist der schlechteste Prognosen. Es ist noch nie irgendwas eingetreten, sondern immer das Gegenteil von dem, was er prognostiziert. Tut mir sehr leid für den THW Kiel, aber der kann eigentlich dieses Jahr nicht Meister werden, weil Buschi sich so früh, so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ich bin mal gespannt. Das wäre jetzt natürlich ein Drama, wenn er einmal recht behält, der Alte.
Also kommt die Rechnung vom THW an Buschi.
So werde ich das mal, ich werde mal den Robo anrufen und sagen, hier, wenn es bei euch auf einmal ganz arg kracht und schief läuft, du weißt, bei wem du dich zu bedanken hast, schicke ich das Audio-Snippet mal rüber.
Also was ich dazu noch sagen will, ist, der SCM muss man einfach wirklich auch sagen, was die für ein Handball spielen, auch auf was für einem konstanten Niveau, ist schon sehr beeindruckend. Also wie die auch die Gegner wirklich zerschießen auf gut Deutsch, also sprich diese Spiele zu Ende spielen, auch mit 10 Gewinnen, mit 12 Gewinnen und das ist schon beeindruckend und deswegen auch meinen größten Respekt. Die letzte Saison war schon krass, aber auch jetzt wieder dieses IAF Superclub zu gewinnen gegen Barcelona.
Gegen Barcelona gewonnen. Boah,
das ist schon krass.
Ey, aber geht das nicht so? Also das zum Glück, ich hatte ja Benno schon hier, Gisli war neulich da, zur Auftakt in die neue Staffel. Aber geht das nicht so ein bisschen auch auf euer legendäres Shootout gegen Kiel zurück, dass man merkt, 6 Minuspunkte können schon zu viel sein? Ich habe immer das Gefühl, sowas hat einen Effekt auf Mannschaften, dass Magdeburg vielleicht so hart ans Maximum getrieben wurde, weil die wussten, ey, wir wollen auf keinen Fall die Nächsten sein, die mit 6 Punkten minus nicht Meister werden.
Das kann gut sein. Also ich glaube, man ist ja als Mannschaft gut daran getan, wenn man einfach die Spiele hoch gewinnt, dann gibt es keinen Zweifel, wie du vorhin schon bei uns in Hannover gesagt hast, wir gewinnen jetzt gerade aktuell relativ eng die Spiele, aber das ist halt dann auch immer die Gefahr, dass in der Crunch-Time halt auch mal, wenn die falschen Entscheidungen getroffen werden, der Pegel wieder in die andere Richtung umschlägt und das ist halt dann. Wenn du so eine Mannschaft hast wie Magdeburg, die Spiele so rockt über die gesamte Spielzeit, dann hast du halt keinen Zweifel und das macht dann halt zwar keinen Spaß von außen für die Fans, aber für die ist es natürlich super. Absolut. Und ich glaube, das ist halt der ausschlaggebende Punkt, dass du halt, damals war ja das mit dem Shootout, dass wir einfach gefühlt hatten, wir müssen jedes Spiel ans Maximum, jedes Spiel den Gegner versuchen zu zerstören, so. Das war eigentlich so, glaube ich, auch für die Mannschaft ein geiles Signal, weil du halt einfach nie zu Ende warst. Also selbst wenn du mit 10 geführt hast, dann willst du mit 11 gewinnen. Wenn du mit 11 gewinnst, so. Das.
Ja, krass. Ja, aber so, das ist das, was die wahren Champs antreibt irgendwie so, ne?
Genau.
Höre ich gefühlt auch nicht zum ersten Mal. Das ist echt, ja, ist immer wieder geil von diesem Mindset zu hören. Ich weiß nicht, ist dir das eigentlich schon so bewusst, also wenn du mal auf deine Karriere zurückschaust, wirst du dann irgendwann sagen, ey, ich bin mal 4-mal in Folge deutscher Handballmeister geworden. Ist das bei dir eigentlich präsent, schon eingesickert? Hast du das schon verstanden, was du da geschafft hast?
Also ich sage ja immer dazu, ich weiß, das wird ja immer von außen auch sehr so an mich rangetragen, weil das halt natürlich schon auch eine in Anführungszeichen Besonderheit ist, dass man das 4-mal in Folge schafft, dann mit 2 Vereinen direkt nach dem Wechsel und so. Aber ich bin da gar nicht so, also ich sehe das gar nicht so oft oder mache mir darüber Gedanken oder habe das gar nicht so oft im Kopf, weil erstens mal meine Karriere noch aktuell andauert und ich auch gar nicht so oft dann über diese Vergangenheit nachdenke, sondern wirklich auch versuche einfach völlig, das hört sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen übertrieben an, aber einfach auf mich fokussieren will, auf das, was ich gerade mache und so. Und klar, es wird wahrscheinlich irgendwann so sein, wie du sagst, man wird sich dann über seine Karriere, seine Gedanken machen und wir denken, oh, das war eine geile Zeit und das waren 4 Meisterschaften, die natürlich auch in deiner Vita stehen, aber so, dass ich mich damit auseinandersetze oder jetzt irgendwie mich selber daran aufhängen, gar null, null, null.
Ich wünsche dir das nur, ehrlich gesagt, weil das bleibt bei mir immer mehr hängen, je mehr ich mit den ganzen erfolgreichen Handballern hier so spreche, dass sie sagen, es zieht halt alles so schnell vorbei und dann kommt schon die nächste Aufgabe und wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns mal zu freuen. Und dann finde ich es zumindest wichtig, dass man sich diesen Punkt irgendwann mal gönnt. Der muss ja nicht mehr in der laufenden Karriere, aber ich finde, irgendwann muss man mal drauf zurückschauen und sich drüber freuen, was man alles so erreicht hat. Weil das finde ich echt oft bedenklich, wie krass die Sportler unter dem immer heiter weiter stehen.
Das stimmt natürlich. Aber ich finde immer, man hat ja auch irgendwie die Chance, dann auch diese Titel immer dann im Anschluss schon auszukosten und vielleicht auch zu verarbeiten. Und auch wenn man vielleicht auch Kontakt pflegt zu ehemaligen Mitspielern, die dabei waren und so, dann auch sich darüber auszutauschen. Das lässt ja die Erinnerung dann auch leben. Aber ich finde immer besser, wenn man nach vorne schaut, vor allem wenn man noch viel vorhat. Und ich habe noch viel vor und deswegen will ich da mich auch nicht immer so viel mit beschäftigen, weil ich will jetzt mit Hannover angreifen, beziehungsweise gut spielen und deswegen, also es hört sich zwar immer so ein bisschen auch wie eine Floskel an, aber es ist schon so, man versucht sich schon wieder immer aufs Nächste zu fokussieren und das ist auch gut so, glaube ich.
Ja. Aber also ich merke schon, du hast jetzt zumindest diese spontane Malle-Reise hat dir geholfen, die Meisterschaft positiv verarbeiten.
Auf jeden Fall.
Was ist da so passiert?
Also ich glaube schon extrem viel ist da passiert. Einfach, es ist einfach, glaube ich, immer wieder einfach ein schöner Abschluss, wenn man das so auf diese Art und Weise feiern kann, wenn du dann halt auch, ich glaube, da waren alle dabei. Das Lustige ist ja, mit den Löwen waren wir jeweils zweimal, aber mit Flensburg haben wir das nie geschafft, eine Abschlussfahrt in den Meisterjahren zu machen oder in den 5 Jahren zu machen, richtig?
Ach, krass, okay. Ja.
Weil immer direkt danach Nationalmannschaft war. Ja. Deswegen haben wir immer nur eine Feier gehabt, direkt im Anschluss an das letzte Spiel. Die war natürlich ausufernd, aber sonst haben wir das nie in dem Sinne dann ausgekostet mit einer mehrtägigen Reise. Und bei Löwen war es halt so, wir waren dann wirklich auf Malle und das war also wirklich sensationell, wirklich geil. Wirklich geil. Also ja, ich will da gar keine Storys erzählen, weil das kann man auch gar nicht.
Nein, ich glaube, das ist auch genau. Also nein, das gehört euch und das soll auch bei euch, bei euch bleiben. Aber ich glaube, so das Feeling, was das gibt, ist ganz gut rübergekommen.
War es Wahnsinn, so eine Dynamik.
Ja. Sehr geil. Du, was mich noch ganz kurz interessieren würde, bevor wir dann die schnellen Fragen zum Abschluss machen, Mike Machulla. Diese krasse Geschichte, er lässt sich noch ein bisschen bitten. Ich hoffe, ihn irgendwann mal doch in diesem Podcast zu haben, dass er mir das alles nochmal erzählt. Noch bisher verweigert er das mal, hierher zu kommen. Wie hat er das geschafft, in seinem ersten und zweiten Jahr direkt Meister zu werden und mit so einer Selbstverständlichkeit so erfolgreich Handball spielen zu lassen? Da war der auch noch verdammt jung, muss man allein mal sagen. Und als Trainer war er richtig jung.
Ich finde, Mike hat einfach auch geschafft, die Mannschaft, die sage ich mal, vorhanden war in Flensburg, das waren ja alles auch Weltklasse-Spieler, die Idee, Handball zu spielen, wie er es möchte und, sage ich mal, das System, was von Franjes schon da war, so weiterzuentwickeln, um noch erfolgreicher zu werden und vielleicht auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Spiele nochmal in einer anderen Art und Weise dann beherrschen oder beziehungsweise zu gewinnen. Und ich glaube, er ist so detailversessen, auch bei verschiedenen Taktiken und Sachen. Ich glaube, da ist er, glaube ich, ständig am Grübeln und Weiterentwickeln seines Spiels. Und ich glaube, das macht dann am Ende auch den Erfolg aus, weil ich glaube, er ist einfach auch so brutal vorbereitet auf jeden Gegner. Er ist da so, wie ich schon gesagt habe, detailversessen, dass einfach nichts Unvorhergesehenes passiert. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch das große Glück der Flensburger Mannschaft, weil einfach die Vorbereitung auf den nächsten Gegner perfekt ist und jeder weiß, was gespielt wird und jeder weiß, was Flensburg spielen will.
Mhm. Klingt aber auch ein bisschen anstrengend, weil der einem ja sicher ganz schön viel Input gibt und beibringt.
Ja, aber Mike ist ja ein umgänglicher Typ und das ist natürlich auch alles natürlich viel, viel Taktik und viel, viel Videoschauen und so, das ist na klar, aber er versucht das schon auch immer so zu verpacken, dass das auch für die Mannschaft passt und am Ende des Tages wollen wir alle Erfolg haben und wenn du Erfolg haben willst, musst du natürlich auch manchmal in Anführungszeichen sauren Apfel beißen und das macht man dann auch gerne, wenn man merkt, dass es funktioniert und ich glaube, wenn du so Typen hast wie Karlsson, Mogensen, Klandorf, Lasseswahn, Matthias Andersson im Tor und so. Also die sind ja alle so erfolgsbesessen, das kannst du ja gar nicht anders sagen. Da ist es einfach so eine Dynamik, die sich entwickelt und die vorgelebt wird. Und das merkst du in dem ganzen Verein, was das für ein Herzblutverein ist. Und da wird Handball gelebt. Allein von Dirk Schmechke schon. Ist ja der Wahnsinn.
Ja, krass, ne? Was der da für Grundsteine gelegt hat in den vielen Jahren und dann jetzt durfte er auch endlich Richtung Ende seiner Amtszeit dann zweimal richtig dick abkassieren mit den Meisterschaften, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das ist auch wirklich, muss man sagen, für ihn einfach, glaube ich, das Größte, dass einfach so viel dann jetzt auch Erfolg da war in den letzten Jahren und das, glaube ich, kann der Verein auch einfach ihm auch verdanken, weil er auch eben wie diese Ära mitgeprägt hat über so viele Jahre, ist ja Wahnsinn.
Er hat mich ja zum Glück schon mal in der Flensburg Geschäftsstelle empfangen und mich dran so ein bisschen teilhaben lassen, wie er das alles da erlebt hat.
Ja. Also ja, ich meine, dieser Flensburger Verein ist so, es ist wirklich, das, da wird Handball gelebt und das merkst du ja auch in der Stadt. Und ich glaube, das ist so, was man auch mitnimmt von dieser Zeit, dass du einfach, egal wo du warst, du wirst auch erkannt und die Leute machen, aber das ist aber nicht so erkannt, dass du jetzt irgendwie genervt bist, sondern erkannt, so dass du wirklich das Gefühl hast, du bist einer von uns und das ist schon geil. Also muss man schon sagen.
Geil. Ey, och, ich glaube, wir können noch lange weiter quatschen, aber das ist zumindest, was die SG angeht, ein sehr, sehr geiles Schlusswort. Für Hannover natürlich alles Gute. Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, was da so gehen soll und gehen wird. Und der Saisonstart ist ja echt vielversprechend. Wir machen noch ein ganz kleines kurzes Päuschen, dann gibt es noch die 7 schnellen Fragen. Bis gleich. Marius, ist das so, dass für dich zu jedem richtig guten Outfit ein Hut gehört?
Oh ja, genau. Genau, da hast du recht, das stimmt. Ich habe auf jeden Fall immer bei den Meisterfeiern einen Hut getragen. Ja. Den gibt es auch immer noch, glaube ich. Also der ist noch im Schrank.
Also das ist so dein Style.
Ja, was heißt mein
Style? Es gibt ja nicht so viele.
Also ich bin eigentlich, was so klamottentechnisch eigentlich immer, versuche ich da mich auch immer vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen weiterzubilden, versuche da ein bisschen auch zu schauen, was passt zu mir und auch was liegt im Trend und bin da eigentlich auch sehr interessiert. Habe ich jetzt vielleicht auch durch jetzt die Familienplanung ein bisschen schleifen lassen, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen wieder aufleben lassen, ein bisschen mehr öfter shoppen gehen mit den Kids. Nicht für die Kids, für mich mal.
Ja, genau, mit den Kids, aber nur für dich, das klingt sehr fair. Genau. Wobei so Kinder einkleiden macht, glaube ich, auch
Spaß. Ja, genau.
Ja. Das Letzte, was du gemacht hast, bevor wir losgequatscht haben, waren, du hast dir noch mal einen Kaffee gegönnt, wenn ich es richtig gesehen habe. Zumindest sah die Tasse so aus.
Stimmt.
Wie viel trinkst du so an einem Tag und wie wäre das, wenn man dir mal den Kaffee streicht für einen Tag?
Man muss ja wissen, dass ich eigentlich gar nicht so viel Kaffee trinke, sondern eher einfach nur guten Kaffee liebe. Deswegen habe ich mir auch eine Siebträgermaschine zugelegt.
Ja.
Genau, weil damals, ich habe das bei Uwe Gensheimer in der Wohnung gesehen und wir haben damals zusammen gelernt, das war gefühlt 1-2 Uhr nachts und wir haben uns einen Espresso nach dem anderen reingepfiffen, damit wir die Nacht irgendwie am nächsten Tag Klausur schreiben können. Und
Okay.
So war das. Und da habe ich irgendwie so, oh, der Kaffee war schon extrem gut und dann ging es auch so weiter. Ich habe eigentlich nie, wie gesagt, nie den Zugang zum Kaffee gehabt, zu diesem, sage ich mal, zu der Brühe sonst.
Ja.
Und da war das dann halt so, wenn ich mich damit beschäftige, auch die Bohnen auswählen kann und so, dann habe ich da schon Bock drauf. Und das habe ich dann gemacht und habe mich dann mit einer Maschine selbst beglückwünscht. Das mache ich jetzt seit gefühlt 5-6 Jahren, dass ich da meinen Kaffee zu Hause zusammen mixe.
Und dann, aber trinkst du einfach einen Espresso oder trinkst du dann, wie trinkst du ihn?
Ich bin eigentlich sehr Doppel-Espresso-Fan. Also ich trinke eigentlich immer Doppel-Espresso, aber ich trinke auch mal einen Cappuccino. Also ich bin ja, habe mir das selber beigebracht mit hier Latte-Art, also Barista-Skills habe ich auch ein bisschen drauf. Nice. Und dann zauber ich einen für meine Frau und morgens vielleicht manchmal auch für mich oder Gäste, die da sind.
Was kannst du da so machen? Ein Herz oder ein Schwan?
Ja, ein Herz. Ich kann so eine Tulpe. Ich weiß nicht, ich kenne nicht jede Form, aber manchmal sieht die Tulpe so aus, manchmal sieht die Tulpe so aus. Also es sind verschiedene Tulpen vielleicht.
Okay, aber solange man eine Tulpe erkennt, das ist ja schon mal was wert.
Irgendeine Blume auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall nach was aus.
Stark. Jetzt hast du 5 Jahre Flensburg, 5 Jahre Mannheim hinter dir. Grüßt du die Leute mit Moin oder Servus?
Ich grüße die Leute mit Moin. Das hat sich
wirklich
so.
Wirklich, das hast du dir aus dem Gras. Nach 5 Jahren im Norden und ja dann über 20 im Süden, bist du trotzdem auf Moin umgeschwenkt?
Ich bin völlig, ich würde sagen, ich bin Norddeutscher. Natürlich, die Leute in Flensburg, die sagen immer noch, der redet nur wie so ein Süddeutscher. Den versteht man nicht, was redet der? Ja. Aber ich habe viele Sachen angenommen, irgendwie finde ich vom Gefühl her so. Wie gesagt, dieses Moin, also manchmal gucken die Leute mich im Süden an, so abends um 18 Uhr, der junge Mann geht mit dem Hund raus und grüßt mich mit dem Moin. Also, dann sagen die manchmal, die Leute sagen manchmal so Übersprungshandlungmäßig morgen. Weil sie dann so, moin,
geil. Okay, wirklich, da kriegst du die Leute so aus dem Konzept. Geil, das muss ich hier in München auch mal probieren.
Mach das
jetzt auch mal. Wenn ich so abends durch die Stadt gehe, Am besten ein bisschen angetrunken, dann grüße ich alle mit Moin und guck mal, wie die Leute reagieren. Da habe ich sicher viel Spaß dran.
Ja, das würde ich sagen. Also, das habe ich schon übernommen.
Marius, ich habe gehört, du läufst ernsthaft sehr gerne. Da frage ich mich natürlich, was ist bei dir im Kopf schiefgelaufen? Wie kann man gerne laufen?
Das fragen sich extrem viele, vor allem meine Mitspieler immer. das war für mich eigentlich immer so mein Steckenpferd. Ich konnte immer sehr gut laufen, einfach ob das lange Distanzen, kurze Distanz, schnelle Distanz. Und es macht mir einfach enorm viel Spaß, weil ich kann da gut abschalten. Also ich weiß, was ich kann und da kann ich dann einfach auch ich brauche da keine Musik oder so, sondern einfach, ich laufe, lasse meinen Gedanken freien Lauf und kann mich da einfach auch sehr gut beschäftigen mit. Also sprich, meine Gedanken zu verschiedenen Themen machen oder abschalten oder ja, meine Ruhe finden. Auch wenn es sich nicht so anhört.
Das finde ich so faszinierend. Ich höre das immer wieder von Leuten. Bei mir ist jeder Schritt einfach nur eine Qual. Ich werde niemals meinen Spaß am Laufen finden, habe ich das Gefühl.
Ich finde, das ist so geil, weil du deinen inneren Schweinehund ständig überwinden musst. Du musst die ganze Zeit denken, so, das muss ich ja auch. Ne? Viele Leute denken so, man muss das dann nicht, wenn man das gerne mag. Aber ich muss das
ständig. Ach schon, musst du auch, okay. Du musst dich schon auch zwingen, aber du findest dann dein Glück darin sozusagen.
Ja, genau, also das ist mein Glück dann.
Okay. Ja gut, das verstehe ich schon wieder. Dann habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Ich hätte jetzt auch einfach gedacht, es macht dir Spaß. Aber nein, es ist schon ein Kampf.
Ja auch, also es ist so eine Kombination. Aber trotzdem ist es ja je nach Intensität schon auch eine Qual. Mhm.
Verstehe, ja gut, genau. Du musst es ja auch echt ambitioniert rangehen, weil du brauchst deine Kondition jeden Tag für deinen Job. Marius, wer ist der beste Rechtsaußen der Welt?
Also ist es auf aktuell oder insgesamt bezogen?
Du kannst auch gerne All-Time sagen, wenn du da
einen All-Time Favoriten ist für hast. Mich Luca Belot. Mein absolutes Vorbild.
Mhm. Was die Athletik oder der Kampfgeist oder was ist so, was sich so beeindruckt?
Also für mich ist einfach so dieses Gesamtpaket, der ist so ein kreativer Spieler gewesen mit einer Sprungkraft, die mich immer beeindruckt hat, weil ich für mich auch immer ganz gut springen konnte und ich habe mich dann halt immer auch mehr oder weniger an ihm orientiert und für mich war das so das absolute Favorite-Vorbild mit Mirza Jomba. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, aber er war auch so kroatischer Rechtsaußen-Hero und das waren so die zwei, die mich eigentlich auch im Handball von Anfang an begleitet haben und Krotzki war natürlich so aufgrund dann der regionalen Nähe und mit Rhein-Neckar Löwen auch immer dann auch, also von ihm hatte ich auch ein Poster, ne, übrigens, und es gibt auch lustige Fotos, wo ich mal beim SAP Arena Spiel war, mit ihm Fotos gemacht habe und so.
Das ist ja geil, das finde ich ja die geilsten Geschichten.
Uwe Gensheimer, Autogrammstunde, so ja, Sachen.
Geil. Wenn du mit deinen Idolen dann auf einmal auf dem Feld stehst, ne? Das ist doch der Traum eigentlich von jedem auf jungen Sportler, der da mal hin will. Wie geil. Dann lebst du, hast richtig deinen Traum gelebt oder tust du immer noch?
Tue ich immer noch auf jeden Fall.
Das ist geil. Über Malle haben wir ja schon geredet. Wenn du mal am Feiern bist, trinkst du lieber nach deinen vielen Meisterschaften einen Shampoos oder einen Longdrink?
Ein Longdrink auf jeden Fall.
Longdrink-Typ bist du.
Sehr ja, also Shampoos bin ich gar nicht so Fan von.
Okay. Und jetzt kommt noch, frag mich nicht, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Ich dachte, eine Freche muss ich mir auch noch rauslassen. Welche von deinen zwei Töchtern liebst du mehr?
muss ich die beantworten, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Da gibt es unendliche Liebe für beide, ist ja klar.
Oh, das ist die. Boah, das ist eine sehr gute Antwort. Und die nehme ich dir auch ab. Wie kam
ja, ist so, ist so. Ich glaube, das kann man nicht, kann man niemanden bevorzugen. Das ist einfach ein Gefühl. Ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Also Vater sein ist schon der Wahnsinn. Also da, wie gesagt, das ist unbeschreiblich, diese Gefühle, glaube ich.
Geil. Dazu haben wir eigentlich, ohne dass ich das geplant hätte, haben wir eine sehr geile Klammer wieder zum Anfang gefunden. Und dann bleibt nur noch die eine letzte obligatorische Frage. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Ich würde euch empfehlen, boah, gute Frage. Also aus meinem eigenen Team würde ich euch gerne Marian Michalczyk ans Herz legen, um die Fragen, die wir auch am Anfang hatten, zu klären mit seiner Geschwindigkeit.
da brauche ich dann eine Sprachnachricht von dir. Wieder eine Frage darfst du ihm natürlich stellen.
Und ansonsten würde ich euch auch gerne Johannes Goller ans Herz legen. Ich glaube, der war auch noch nicht hier.
Ja.
Ich glaube, sein Weg ist auch sehr interessant und als Nationalmannschaftskapitän, glaube ich, da muss man einfach zwangsläufig auch mal in den Hand aufs Herz Podcast.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, er sieht das genauso. Aber doch, das ist ja ein sehr zugänglicher Typ. Also ich glaube, der liebt es jetzt nicht, im Mittelpunkt zu stehen, aber dem muss er sich mal stellen, weil dafür spielt er einfach zu gut Handball.
So sieht's aus.
Selber dran schuld. Ne?
Genau.
Ey, Marius, tausend Dank. Jetzt entlasse ich dich endlich dann doch sehr, sehr spät, ja, was heißt relativ spät, um 21:45 zurück zu deiner Familie. Das hat echt mega viel Dankeschön. Spaß gemacht.
Vielen Dank dir. Kann ich nur zurückgeben. Vielen
das
Dank.
Das freut mich. Tausend Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Saison. Ich werde sehr genau beobachten, was ihr da in Hannover so macht. Der Anfang hat echt viel Spaß gemacht. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, drückt die Glocke auf Spotify, erzählt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.